Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge live aus Bali. Es ist jetzt gerade Montag, der 18.03., 18 Uhr. Jetzt geht langsam hier so die Sonne unter. Ich sitze in meinem Zimmer, das klimatisiert ist hier im Airbnb und deswegen nehmt ihr auch wahrscheinlich jetzt gerade ein bisschen einen anderen Sound wahr. Ich habe jetzt mein normales Podcast-Mikrofon nicht dabei, habe es mit dem Ansteck-Mic wieder gemacht wie die letzten Male. Ich denke aber, dass der Sound trotzdem gut genug für euch ist. Ich werde jetzt hier in der Podcast-Folge gar nicht so viel über die Zeit hier auf Bali erzählen, weil ich weiß, es interessiert viele auch, wie ich so mache mit Ernährung, Training und so weiter, weil ich hier eine spezielle Folge für euch geplant habe. Die kommt dann vermutlich nächste Woche raus, entweder die nächste oder übernächste Folge wird es. Und da werde ich euch dann komplett erzählen, wie ich das so mache mit Ernährung, so gerade auch Auswärtsessen, wie ich das dann so plane. Und das wird dann auch relevant für euch sein, selbst wenn ihr nicht im Urlaub seid oder so eine Situation jetzt in den nächsten Monaten habt, weil es wird auch viel darum gehen, wie man so das Essverhalten und die Ernährung nicht intuitiv, aber einfach bewusst steuern kann, ohne dass man Kalorien zählt. Ihr wisst, ich bin großer Freund vom Kalorienzählen, aber eben nicht in allen Situationen. Und das, was ich hier in Bali mache, ist im Endeffekt mein Daily Life. Also ich bin ja hier auch zum Arbeiten. Ich bin einfach nur so ein bisschen der Kälte entflohen und ich habe hier schon so, also ich versuche meinen Standard Alltag zu haben und versuche es nicht wirklich großartig anders zu machen. Und deswegen kann ich euch dann auch mal einen schönen Überblick geben, wie ich das in einer anderen Situation mache, die eigentlich komplett außerhalb meines normalen Ablaufes ist. Also, weil hier ist alles anders. Und wie ich das dann angepasst habe und wie ich das einfach bewusst selber steuere, um einfach meine Form auch hier zu halten. Und deswegen gibt es jetzt in dieser Folge nicht wirklich viel zum Thema Bali zu sagen. Schaut euch am besten meine Instagram-Stories an, wenn ihr da täglich dabei sein wollt. Aber es wird noch eine separate Folge geben, in der ich euch mal so einen Rundumschlag über das komplette Thema gebe. Und deswegen gibt es heute eine reine Q&A-Podcast-Folge. Wie immer, es ist unterteilt. Einmal ins Thema Körperzusammensetzung heute, dann Ernährung und Essverhalten und dann Aktivität, Krafttraining und Cardio. Und dann haben wir noch eine Frage, die so ein bisschen off-topic ist am Schluss. Und wie immer habt ihr die Fragen in den Timestamps, in den Kapitelmarken verlinkt. Das heißt, ihr könnt auch Fragen überspringen. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit der Podcast-Folge. Woran merke ich, dass ich wirklich Muskeln aufgebaut habe und nicht nur Fett? Das ist tatsächlich nicht so leicht. Also festzustellen, wie der Muskelaufbau läuft, also wie gut er läuft und wie sich mein Körper in dieser Zeit verändert, ist nicht so leicht, weil Muskelaufbau und Fettaufbau, das sind Sachen, die in der Regel relativ langsam passieren. Das heißt, wir haben jetzt hier nicht so eine Situation wie in der Diät, wo man schon stark ins Defizit ja geht in der Regel. Es gibt natürlich auch manche Situationen, wo man vielleicht sagt, hey, ich mache eine super langsame Diät. Aber in der Regel macht man ja schon eine Diät mit einem Defizit, das in einem moderaten Bereich ist, sodass man dann auch relativ schnell die Fortschritte sieht und dann auch feststellen kann, geht das Gewicht runter, verändert sich der Taillenumfang, verändert sich die Optik, wenn man vielleicht Bilder macht. Also man kann hier nach ein paar Wochen schon sehen, okay, geht es in die richtige Richtung. Und selbst wenn man hier vielleicht nicht sofort Feedback vom Körper hat, weiß man, bin ich jetzt beständig mit der Kalorienzufuhr, das heißt, bin ich theoretisch auch in einem Kaloriendefizit. Und da wisst ihr ja, das weiß man auch erst dann, wenn man die Veränderungen sieht, weil es kann ja sein, ihr habt euch ausgerechnet, ihr verbraucht 2500 Kalorien, nehmt dann 2000 Kalorien zu euch, aber in Wahrheit verbraucht ihr vielleicht nur 2200 Kalorien, weil der Kalorienrechner das einfach bei euch überschätzt hat. Und ihr denkt, ihr nehmt 2000 Kalorien zu euch, macht noch ein paar Tracking-Fehler und dann seid ihr irgendwie auch bei 2100, 2200 Kalorien und dann seid ihr auch in einer neutralen Kalorienbilanz. Also selbst wenn wir hier in der Diät nur die Kalorien betrachten, dann wissen wir es nicht immer sicher, aber oft haben wir dann doch ein gutes, schon mal so das erste, die erste Hürde, ein gutes Gefühl dafür, okay, esse ich zum Beispiel auch weniger als in der letzten Zeit und wenn das dann gekoppelt mit den Fortschritten ist, die man auf der Waage sieht, Taillenumfang oder wie gesagt Bilder, dann kann man sich schon sehr sicher sein, okay, ich baue gerade Fett ab. Das heißt, es ist in der Diät viel, viel leichter zu messen. Im Muskelaufbau, in so einer Phase, ist es deutlich schwieriger. Wieso? Weil man nicht so schnell Muskeln aufbaut, wie man Fett verliert. Das heißt, hier muss man einfach ein bisschen geduldiger sein, erstens. muss auch die Strategie, finde ich, ein bisschen bedachter wählen, weil man nicht so reaktiv sein kann. Also man muss hier ein bisschen strategischer denken. Und man sollte sich auch an anderen Sachen als jetzt irgendwie am Gewicht oder am Körper orientieren. Und deswegen, erster Tipp, woran merke ich, dass ich wirklich Muskeln aufgebaut habe und eben nicht nur Fett. Nicht nur Fett kann man jetzt hier in dem ersten Part, was ich jetzt gleich sage, nicht einbeziehen. Aber zumindest wissen wir, wenn Folgendes passt, dass wir Muskeln aufbauen. Und zwar, wenn wir im Training stärker werden. Wenn ihr im Training stärker werdet, das heißt, wenn ihr dauerhaft mehr Gewicht bewegt, und das muss jetzt nicht von Trainingseinheit zu Trainingseinheit sein, aber wenn ihr nach 8 Wochen oder nach 12 Wochen sagt, okay, jetzt nur ein Beispiel, ich habe davor rumänisches Kreuzheben mit 50 Kilo, 8 Wiederholungen, A3 Sätze gemacht und jetzt mache ich irgendwie 60 Kilo, also wirklich jetzt nur ein Beispiel, dann weiß ich, okay, ich bin 10 Kilo stärker geworden, dann werde ich auch unweigerlich mit der Zeit irgendwann mal Muskeln aufbauen. Hier muss man natürlich aufpassen, was mit der Technik passiert. Weil wenn das eine Übung ist, die ihr vielleicht gerade erst anfangt, wie zum Beispiel rumänisches Kreuzheben, und ihr verbessert die Technik, dann kann es sein, dass ihr diese 10 Kilo mehr schafft, weil eure Technik deutlich besser ist. Und deswegen macht es ja auch Sinn, dass man Übungen nicht so oft durchwechselt, weil wenn ihr eine Übung relativ lange macht, dann könnt ihr da mehr Gewicht bewegen und auch mehr Muskelfasern benutzen. Das ist zwar ein anderes Thema, aber die Technik kann auch dazu führen, dass ihr eine höhere Intensität aufbauen könnt, was natürlich auch wieder für den Muskelaufbau förderlich ist. Aber manchmal ist eine Technikveränderung, die euch effizienter macht, auch der Grund dafür, dass ihr stärker werdet. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Übung zum ersten Mal macht und ihr werdet da extrem schnell stärker, dann wird das nicht nur aufgrund der erhöhten Muskelmasse sein, sondern auch aufgrund der verbesserten Technik. Wenn ihr die Übung aber schon länger macht oder euch trotzdem nach weiteren Wochen immer und immer und immer weiter steigert, dann wird es nicht deshalb sein, weil die Technik immer und immer und immer so viel besser wird, dass ihr dann 5, 10, 15 Kilo weiter draufpackt. Hier kann man das halt immer schwer so pauschal sagen. Also da müsste ich immer ein bisschen die Situation individuell betrachten. Aber ich denke, ihr versteht schon, worauf es hinausläuft. Ja, also Übungen, die wir neu machen, die können uns da vielleicht ein bisschen irreführen. Übungen, die wir länger machen, da kann es dann schon sein, dass wir diese Steigerung wirklich nur auf den Muskelaufbau schieben können. Vielleicht ist aber trotzdem dann nochmal ein bisschen Technikverbesserung dabei. Das heißt, hier mal auf beides achten. Aber tendenziell, wenn ihr auch in vielen Übungen generell einfach stärker werdet, dann ist es für euch der beste Hinweis dafür, dass ihr Muskeln aufbaut. Deswegen sind auch im Coaching und Membership alle Trainingspläne so aufgebaut, dass wir uns konstant steigern. Also da sind die Steigerungsschemata immer in den einzelnen Trainingsplänen ausführlich erklärt, weil man kann das dann mit der App tracken und dann kann man schön nachvollziehen, okay, wie werde ich stärker? Und dann kann ich da halt auch immer das alles so einplanen, dass man weiß, okay, wie muss die Intensität in der einzelnen Woche sein, weil das einfach super wichtig ist. Also wenn wir eine Muskelaufbauphase machen und wir nicht das Ziel haben, stärker zu werden über Zeit, dann verschwenden wir extrem viel Potenzial. Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, Muskeln aufzubauen. Das heißt, man kann mehr Volumen machen, man kann über Intensitätstechniken arbeiten, aber irgendwann stößt man hier an ein Limit. Das heißt, man kann nicht immer und immer mehr Volumen machen und man kann auch nicht immer intensiver trainieren. Das heißt, man sollte über Progression gehen, also die Gewichte langsam und konstant steigern. Und das ist auch der beste Indikator, dass man Muskeln aufgebaut hat. Und das ist auch der Indikator, den wir schneller betrachten können. Weil der nächste Punkt, woran man merken kann, ob man Muskeln aufbaut und nicht nur Fett, ist die Optik. Aber die verändert sich nur sehr, sehr langsam. Das heißt, wenn ihr jetzt einen 8-Wochen-Zeitraum in der Muskelaufbauphase betrachtet und ihr seid jetzt nicht gerade komplett am Anfang, in der Zeit, wo sich super viel verändert und wo man nach 8 Wochen auf jeden Fall auch schon optische Fortschritte sieht. Also wenn ihr schon ein bisschen länger trainiert, dann werdet ihr nach 8 Wochen euch nicht im Spiegel anschauen und sofort sehen, ah, okay, ich merke gerade, ich baue Muskeln auf oder ihr macht sogar Fortschrittsbilder. Selbst da seht ihr das nicht sofort nach 8 Wochen. Das heißt, da nehmen wir dann das Training in so kürzeren Zeiträumen. Wenn wir dann aber mal so auf 12 bis 16 Wochen gehen, in diesem Zeitraum, selbst wenn man fortgeschritten ist, dann wird man auch hier optisch Fortschritte sehen. Und da würde ich euch empfehlen, macht immer Vorher-Nachher-Bilder, weil hier könnt ihr wirklich objektiv auf eure Veränderungen schauen. Wenn ihr euch im Spiegel anschaut, dann ist es extrem random, weil erstens, ihr seht euch jeden Tag selber im Spiegel. Das heißt, ihr habt ja gar keinen langen Zeitabstand und ihr könnt euch nicht erinnern, wie ihr vor 14 Tagen aussieht. Also ausgesehen habt, man kann nicht sich so ein bisschen in die Vergangenheit zurückdenken. Vielleicht, wenn man ein Extrem betrachtet, aber nicht solche kleinen Veränderungen wie Muskelaufbau. Und da braucht man einfach Vorher-Nachher-Bilder. Da würde ich euch empfehlen, achtet auch hier darauf, dass ihr immer den gleichen Zeitpunkt nehmt. Das heißt, am besten morgens in der Früh, wenn ihr nüchtern seid. Dann am besten das gleiche Licht. Vielleicht, wenn ihr irgendwie was anhabt, dann zieht auch am besten das gleiche an. Da ist aber einfach eine leichte Lösung, Unterwäsche einfach nur anzuhaben. Und dann sucht euch einen gleichen Ort aus. Schaut auch, dass ihr gleich weit entfernt von der Kamera steht, dass die Kamera im gleichen Winkel auf euch zeigt. Also, dass ihr einfach den gleichen Ort zum Bildermachen habt. Weil da muss man wirklich darauf achten, dass das genau ist. Weil sobald der Winkel anders ist, Lichtverhältnisse anders, dann haben wir wieder die gleiche Situation, wie wenn wir uns im Spiegel anschauen. Also das ist der zweite Punkt, die Optik. Und dann haben wir natürlich noch als drittes die Maße. Das heißt, wir können auch hier Maße und Gewicht benutzen. Gewicht, finde ich, ist immer in der Muskelaufbauphase ein sehr, sehr schlechter Indikator, weil hier wissen wir eben nicht, was ist jetzt mit Fett und Muskelmasse, also wo ist der Unterschied. Wenn wir aber die Körpermaße nehmen, dann können wir uns das Verhältnis anschauen. Das heißt, hier würden wir darauf achten, und so mache ich es dann auch im Coaching, dass wir die Taille und die Brust oder eben Rückenumfang, also Brustumfang, Rückenumfang oder auch den Armumfang im Verhältnis betrachten. Und hier verändert sich im optimalen Fall die Taille nicht so schnell, weil die Taille ist in der Regel ein Indikator für eine erhöhte Fettmasse. Also wenn der Taillenumfang steigt, dann wissen wir ziemlich sicher, dass auch die Fettmasse gestiegen ist. Gleiches, wenn der Taillenumfang sinkt. Und das Gute am Taillenumfang ist, dass wir hier den Faktor Muskelaufbau rausnehmen. Wieso? Also wir betrachten hier wirklich fast komplett isoliert den Faktor Fettaufbau. Weil wir haben jetzt nicht so viel Muskulatur in dieser Region, die dazu führt, dass wenn jetzt zum Beispiel die Taille innerhalb von 6 Wochen um 1 Zentimeter steigt, dann werdet ihr nicht so viel Muskulatur am Bauch oder am unteren Rücken aufgebaut haben, dass es die Taille nach, also vom Maße her nach oben treibt. Das kann natürlich schon mal passieren, gerade wenn man zum Beispiel rumänisches Kreuzheben extrem intensiv macht und vielleicht auch zum ersten Mal oder viel Bauchtraining macht oder in Kombination, dann kann schon sein, dass gerade der Rückenstrecker, ja, also dass die untere Rückenmuskulatur und auch der Bauch, dass es schon dazu beiträgt, dass der Taillenumfang steigt, aber in der Regel eben nicht so schnell. Und die Taille ist immer ein guter Indikator für den Körperfettanteil. Und wenn wir das ins Verhältnis zu einer Muskelpartie nehmen, die sehr, sehr groß ist, also Rücken in Kombination mit Brust, also wenn wir Taille zur Brust uns anschauen, dann haben wir hier eben genau das, was wir wollen. Wir haben bei Brust- und Rückenumfang, da haben wir sehr, sehr viel Muskelmasse. Das heißt, hier ist es wahrscheinlicher, dass wir mal sehen, dass es 1 oder 2 Zentimeter höher geht, was zum Beispiel beim Arm, wo die Muskulatur ja insgesamt kleiner ist, sehr, sehr lange dauert. Das heißt, wir haben hier sehr, sehr viel Potenzial, dass wir auch kleine Veränderungen erkennen, weil ihr könnt nicht aufs Millimeter genau messen bei den Umfängen. Da muss man sehr, sehr viel Erfahrung haben. Das heißt, wir müssen hier die größte Muskelgruppe nehmen. Entweder wir nehmen uns den Oberschenkel, ja, oder halt den Rücken. Aber ich finde immer Rücken und Brust, gerade wenn man Oberkörper trainiert, ein guter Indikator. Man könnte auch den Hüftumfang nehmen oder Oberschenkelumfang. Einfach große Muskelgruppen, vielleicht jetzt nicht unbedingt den Armumfang. Und dann setzt ihr das ins Verhältnis. Und im optimalen Falle bleibt die Taille relativ gleich. Das kann natürlich sein, wenn ihr so eine Muskelaufbauphase startet, dass die dann erstmal ein bisschen hoch geht, weil ihr deutlich mehr esst und dann immer ein bisschen mehr Magenvolumen habt. Ja, also das kann schon sein. Aber danach, nach den ersten Wochen, sollte sich das so ein bisschen einpendeln. Und dann, wenn wir mehr Taillenumfang haben, dann wissen wir auch, okay, wir haben vermutlich jetzt auch Körperfett aufgebaut. Und das ist ja auch okay in manchen Fällen. Aber wenn wir das Ziel haben, möglichst fettfreie Muskulatur aufzubauen, sollten wir schauen, dass die Taille nicht so extrem hoch geht. Also wir wollen jetzt nicht, dass innerhalb von 2 Monaten die Taille um 2 Zentimeter hochgeht und der Brustumfang auch nur um 2. Ja, weil dann wissen wir, dass wir vermutlich schon relativ viel Körperfett aufgebaut haben. Was dann natürlich besser wäre, wenn wir mehr Umfang an Armen, Brustumfang, ja, vielleicht auch noch Oberschenkel, außer man weiß, hey, ich lagere hier auch viel Fett ein, ähnlich wie an der Taille, dann können wir das ins Verhältnis setzen. Und dann kann man auch die Maße nutzen, um herauszufinden, ob man ein gutes Verhältnis von Muskelaufbau zu Fettaufbau hat. Was aber immer die Realität sein wird, dass ihr Muskeln aufbaut und gleichzeitig auch Fett aufbaut. Und man kann natürlich auch möglichst fettfreie Muskeln aufbauen. Und ich weiß, es ist der Wunsch der meisten. Aber ihr werdet in der Regel immer so ein gleiches Verhältnis haben. Das heißt, ihr werdet in der Regel in der Muskelaufbauphase euren Körperfettanteil nicht verringern. Und das würde ja passieren, wenn ihr mehr Muskeln als Fett aufbaut. Was aber für uns ein realistisches Szenario ist, dass wir so viel Fett aufbauen wie Muskeln oder ein bisschen mehr Fett, aber nicht extrem viel mehr Fett. Weil dann müssen wir wieder eine längere Diät machen und das ist ja dann wieder nur Zeit, die uns abhält, Fortschritte zu machen oder einfach eine Zeit, die wir vielleicht gar nicht wollen. Also wieso sollte man so viel Fett aufbauen, dass man dann später wieder eine Diät machen muss? Da würde ich ja lieber eine moderate Muskelaufbauphase machen und dann seltener eine Diät machen. Das ist natürlich ein komplett anderes Thema, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Ihr wisst ja, ich bin nicht so ein Freund von diesen großen Kalorienüberschüssen. Aber im Endeffekt müsst ihr trotzdem, egal wie groß der Überschuss ist, selbst wenn ihr in der neutralen Kalorienbilanz seid, damit rechnen, dass ihr in der Muskelaufbauphase jetzt nicht komplett fettfrei Muskeln aufbaut. Natürlich, neutrale Kalorienbilanz, dann kann es schon mal sein, dass es ein gleiches Verhältnis ist oder ihr sogar ein bisschen Fett verliert, während ihr Muskeln aufbaut. Das kann passieren, wenn ihr am Anfang seid oder also wenn ihr noch nicht lange trainiert oder wenn ihr eine lange Trainingspause hattet. Aber ansonsten ist es sehr unrealistisch und dann ist es ja auch nicht unbedingt erstrebenswert. Ja, also man kann ja mit einem gleichbleibenden Körperfettanteil die Muskelmasse aufbauen, was halt nicht so optimal ist in der Regel, wenn man super viel Fett aufbaut, weil das muss man dann später in der Regel irgendwann wieder loswerden. Und der letzte Punkt, den ich euch nicht empfehlen würde, wenn ihr das herausfinden wollt, ist, dass ihr irgendwelche Körperfettmessungen macht. Das wollte ich der Vollständigkeitshalber nochmal mit reinnehmen, weil ich das ganz, ganz oft zugeschickt bekomme, irgendwie per DM oder in einem anderen Szenario oder im Coaching kommt die Frage, hey, soll ich das in meinem Gym messen lassen? Dass Leute in so Gyms gehen oder spezielle Einrichtungen und eine Körperfettmessung machen lassen, die meistens auch relativ teuer ist, die aber nichtssagend ist. Die ist aus zwei Gründen nichtssagend. Erstens haben wir eine sehr, sehr große Variabilität, wenn wir uns diese einzelnen Messinstrumente anschauen. Also selbst der DEXA-Scan, von dem ihr vielleicht schon mal gehört habt, der so der Goldstandard ist, der ist sehr, sehr variabel. Aber wir haben es auch bei so Körperfettwagen. Es gibt diese großen Tabita-Wagen, die sind ganz okay, aber gerade so diese kleinen Körperfettwagen, wo ihr vielleicht so ein Handle für die Arme noch rauszieht oder wo ihr euch nur draufstellt mit den Beinen, das ist total nichtssagend. Und selbst die guten Devices sind nur dafür da, dass wir über eine große Bevölkerungsschicht drüber gehen können und sagen können, okay, der Durchschnittskörperfettanteil von denen ist bei einem bestimmten Punkt und das ist auch relativ akkurat, wenn wir den Durchschnitt von allen nehmen. Wenn wir aber die Individuen anschauen, dann haben wir sehr, sehr große Variabilität. Das heißt, ihr könnt mit diesen Messinstrumenten gar nicht feststellen, wo euer Körperfettanteil wirklich ist. Und es kann auch sein, dass euer Hydrationsstatus, also wie viel Flüssigkeit ihr im Körper habt, bei der nächsten Messung das wieder komplett über den Haufen wirft. Also wir können zwischen zwei Messungen nicht sagen, ob wir jetzt wirklich ein akkurates, vergleichbares Ergebnis haben. Und wir können so nicht, weil wir eine sehr, sehr große individuelle Variabilität haben bei den Messungen generell. Das heißt, solche Messungen sind einfach nicht sinnvoll. Die sind gut, wenn wir eine Gruppe von 20 Leuten haben und wir wollen wissen, was ist denn so der Durchschnittskörperfettanteil von allen. Aber wenn wir wirklich so akkurate Messungen haben wollen und wissen wollen, okay, ist mein Körperfettanteil jetzt um 2 oder 3% gestiegen, dann hilft uns das nicht wirklich weiter, weil wir das nicht so akkurat bestimmen können. Wir können das machen, wenn es um 10-15% geht, aber selbst da kann bei manchen Leuten die Variabilität so groß sein, dass wir es nicht wirklich feststellen können. Deswegen würde ich euch empfehlen, nehmt die Sachen, die ich am Anfang benutzt habe, um festzustellen, ob ihr Muskeln aufgebaut habt, eben auch in einem guten Verhältnis zur Fettmasse oder nicht. Aber verlasst euch nicht auf irgendwelche Messungen im Gym oder irgendwo anders und spart euch hier einfach das Geld. Nächste Frage war, sollte man als Frau 3-4 Kilo eher schnell abnehmen mit größerem Defizit oder langsam? Hier wie immer die Lieblingsantwort, it depends, also es kommt immer drauf an. Ich gebe euch mal einen Überblick über die einzelnen Bereiche, die relevant sind in der Diät und die sich unterscheiden. Das sind natürlich jetzt nicht alle, aber das sind die wichtigsten. Wenn wir jetzt mal den schnellen Fettverlust mit einem langsamen vergleichen, haben wir Thema 1, Hunger. Der ist logischerweise bei einem schnellen Fettverlust höher. Beim langsamen Fettverlust ist er niedriger. Das heißt, das müssen wir betrachten. Wenn du jetzt Probleme hast mit deinem Hunger, du weißt es, dass du eh nicht so ein gutes Sättigungsmanagement hast oder dass du vielleicht auch einen niedrigeren Körperfettanteil hast und da ein bisschen sensibler reagierst, dann wäre es halt eine Überlegung zu sagen, okay, ich mache eher eine moderate oder eine langsame Fettverlustvariante, weil ich einfach mit einem schnelleren Fettverlust, ich werde in der Regel mehr Hunger haben. Das ist halt einfach so. Zweiter Punkt, Flexibilität. Die ist auch extrem wichtig bei der Entscheidung. Die ist logischerweise beim schnellen Fettverlust niedriger, beim langsamen Fettverlust ist die höher. Das heißt, ich habe nicht so viel Möglichkeiten, auswärts zu essen, Geburtstage wahrzunehmen und so weiter. Ich kann das schon alles machen, aber dann muss ich halt auch damit rechnen, wenn ich eine schnelle Fettverlustvariante benutze, dass ich dadurch entweder meinen Hunger nochmal nach oben treibe, weil ich halt sage, okay, ich gehe trotzdem auswärts essen, es dann dort eben auch was nicht so sättigend ist, weil ich es mir halt nicht selber zubereiten kann, also oft was Kalorienreiches, aber ich halte trotzdem meine Kalorienzufuhr ein, ergo ich werde noch mehr Hunger haben, damit ich diese Kalorienzufuhr einhalten kann. Zweites Szenario, ich bin trotzdem sehr, sehr flexibel, werde dann aber es nicht schaffen, mit einem normalen Hungerlevel meine Kalorienzufuhr einzuhalten und lande dann im langsamen Fettverlust. Das heißt, ihr müsst wirklich schauen, und das ist auch immer ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, den wir im Coaching besprechen, dass die Investitionsbereitschaft, die ich zu einem bestimmten Zeitpunkt habe, und hier Betonung auf bestimmter Zeitpunkt, die muss übereinstimmen mit den Zielen, die ich habe. Das heißt, wenn ich jetzt eine Phase habe, in der ich einen schnellen Fettverlust mir wünsche, aber ich habe nicht so eine hohe Investitionsbereitschaft, weil es ist vielleicht gerade Sommer und ich will viel unterwegs sein, ich bin viel draußen, ich gehe viel essen, gehe ab und zu mal was trinken, dann passt vielleicht in diesem Szenario das Ziel, das ich habe, nicht mit meiner Investitionsbereitschaft zusammen. Aber das sollte immer übereinander passen, also es sollte immer stimmen, weil wenn das nicht der Fall ist, dann werdet ihr entweder das Ziel nicht erreichen oder ihr müsst euch ultra quälen, um das hohe Ziel, das ihr euch gesetzt habt, trotzdem zu erreichen. Und beides ist nicht gut. Das heißt, hier wirklich abstimmen, passt meine Investitionsbereitschaft zu dem, was ich mir als Ziel gesetzt habe. Und deswegen ist gerade die Flexibilität wirklich ein ganz, ganz kritischer Punkt bei eurer Entscheidung, ob ihr jetzt eine schnelle oder langsame Fettverlustvariante macht. Und das muss ja auch nicht immer das Gleiche sein. Also so machen wir es auch oft im Coaching, dass wir vielleicht mal 2-3 Wochen machen, wo wir merken, hey, jetzt ist ein bisschen weniger los, ist ein bisschen ruhiger, dann gehen wir vielleicht mal größer ins Defizit. Und dann gibt es mal Phasen, wo ich weiß, hey, es sind jetzt 2 Wochen, die werden echt stressig und ich habe das und das und das. Da fahre ich ein bisschen runter. Ich gehe vielleicht nicht komplett auf eine neutrale Kalorienbilanz, aber ich fahre meine Fettverlustziele in dieser Phase bewusst runter. Und dieses Abstimmen ist super, super wichtig. Dritter Punkt, Muskelabbau. Da haben wir natürlich mit der schnellen Fettverlustvariante auch ein höheres Risiko. Ganz bewusst Wort Risiko. Wir bauen nicht unbedingt schneller oder mehr Muskeln ab, sondern das Risiko steigt einfach. Weil wir können das nie 100% predicten und es hängt ja von ganz vielen Faktoren ab. Das heißt, wenn dein Körperfettanteil sehr, sehr niedrig ist, wenn du vielleicht auch nicht so eine hohe Proteinzufuhr in der Diät hast und eben einen schnellen Fettverlust, dann ist das Risiko deutlich höher, als wenn du jetzt einen schnellen Fettverlust hast, aber dein Körperfettanteil ist nicht so niedrig, du nimmst super viel Protein zu dir, dann hast du ein geringeres Risiko tendenziell. Das heißt, hier müssen wir beim Muskelabbau immer mit dem Wort Risiko arbeiten und das ist logischerweise beim schnellen Fettverlust höher. Und hier muss man halt auch überlegen, okay, in was für einer Situation bin ich? Wenn du jetzt einen niedrigen Körperfettanteil hast, kannst du trotzdem sagen, ich mache eine schnelle Fettverlustvariante, weil du nicht zwangsweise Muskeln abbauen wirst, wenn du sagst, ich gehe mit der Proteinzufuhr wirklich richtig hoch und ich trainiere auch intensiv weiterhin und ich mache das vielleicht auch nicht so lang am Stück. Also hier gibt's immer individuelle Szenarien, aber der Muskelabbau, der ist definitiv unterschiedlich bei beiden Fettverlustvarianten. Vierter Punkt, das Thema Geduld. Und auch hier offensichtlich beim schnellen Fettverlust ist die Geduld, die wir benötigen, deutlich niedriger. Das muss man wirklich immer, je nachdem, was man auch so, also wie man so als Person ist und was man so für Ziele hat, anders beurteilen. Weil manche Leute sagen, gerade wenn die vielleicht 10, 15 Kilo vor sich haben, dann sagen die, okay, ich habe jetzt eine lange Zeit Diät vor mir. Also mache ich lieber eine langsame Fettverlustvariante, weil diese lange Zeit soll mir so vorkommen, als würde ich gar keine richtige Diät machen. Und das kann man eben so hinbekommen. Also wenn man wirklich ein geringes Defizit anpeilt, vielleicht 300-400 Kalorien pro Tag und man sagt, ich ziehe das jetzt für 9 Monate durch, würde ja gar nichts dagegen sprechen. Wenn man sagt, das ist die Strategie, die ich wählen möchte, dann wäre das ja ein komplett anderes Szenario, also für die eine Person, als die andere Person, die sagt, ich will 10 bis 15 Kilo verlieren, aber ich will das möglichst schnell machen, aber dafür spüre ich es dann auch, aber das ist mir lieber als so langsam und ich spüre es nicht. So, also das sind zwei komplett verschiedene Szenarien und natürlich ist die Geduld dann, die beide Personen brauchen, eine total unterschiedliche, weil die eine Person, die es sehr, sehr lange macht, die braucht viel, viel länger Geduld, also die hat einen langsamen Fettverlust und die Person, die schnell macht, die braucht viel weniger Geduld. Aber es gibt kein richtig oder falsch, also beide Personen, die sagen 10 bis 15 Kilo verlieren, werden mit ihren Strategien, solange sie funktionieren für sie, Erfolg haben. Obwohl beide ein unterschiedliches Level an Geduld benötigen. Ich hoffe, ich habe es richtig rübergebracht. Also dieses Thema Geduld muss man wirklich individuell betrachten. Manche sagen dann halt, okay, ich bin lieber ein bisschen geduldiger, dafür merke ich das nicht, dass ich eine Diät mache, weil ich einen langsamen Fettverlust anpeile. Und die anderen sagen, okay, ich bin nicht so geduldig, ich will das lieber schneller haben, ich mache jetzt einen schnellen Fettverlust, merke das dann aber auch in der Zeit. Also hier muss man immer individuell entscheiden. Und dann der letzte Punkt ist das Thema Beständigkeit und da kommt es eben dann auf das Gesamte drauf an. Also man kann jetzt nicht sagen, die Beständigkeit ist mit einem schnellen Fettverlust oder langsamen Fettverlust besser bei jeder Person, weil ja die ganzen Faktoren, also die vier Faktoren, die wir jetzt davor reingenommen haben, die wirken sich ja auf die Beständigkeit aus. Und wenn ich die richtige Entscheidung für mich getroffen habe, dann wird meine Beständigkeit in der jeweiligen Variante besser sein als in der anderen, weil ich habe die Variante ausgewählt aufgrund eben dieser Faktoren. Also ich habe die für meine Situation, ich habe es auf mich angepasst, ich habe für mich entschieden, in meiner jetzigen Situation ist das die beste Variante für mich. Also wirst du auch mit der Variante dann die beste Beständigkeit haben, weil eben sowas zum Beispiel wie die Geduld mit reinspielt. Was sagen wir jetzt mal? Alles spricht bei dir dafür, dass du eher einen langsamen Fettverlust machen solltest. Aber du weißt, Geduld ist mein Nummer eins Problem. Die anderen Sachen würde ich eher tendieren dazu, dass ich einen langsamen Fettverlust mache. Also ich will flexibel bleiben, ich will mein Muskelabbaurisiko verringern, weil ich vielleicht einen niedrigen Körperfettanteil habe. Und ich habe auch manchmal ein bisschen Probleme mit dem Hunger. Aber das ist jetzt nicht so extrem. Aber ich bin super, super ungeduldig, wenn es um körperliche Ziele geht. Ich kann da nicht lange, ich kann es nicht lange machen, wenn ich eine Diät mache. Dann würde ich dir sagen, für die maximale Beständigkeit, obwohl dich die einen Sachen gerade dazu gebracht hätten, also Entscheidungen eher einen langsamen Fettverlust zu machen, geh und mach einen schnellen Fettverlust. Weil wenn du das sagst, dass die Geduld bei dir der Hauptfaktor ist, dann sollten wir eher eine schnellere Fettverlustvariante machen. Hatte ich auch erst vor kurzem im Coaching genauso eine Situation, wo eigentlich mehr für einen langsamen Fettverlust gesprochen hat. Aber wir haben dann gemerkt, wir müssen auf eine schnellere Fettverlustvariante umsteigen, um eben diesen Geduldfaktor zu lösen, weil das halt bei der Person das Hauptproblem war. Und dann haben wir auch gemerkt, dass es viel, viel besser funktioniert. Also hier muss man wirklich immer den gesamten Kontext betrachten und die Beständigkeit einfach als Hauptentscheidungsgrundlage betrachten. Also die Beständigkeit, wisst ihr, das ist immer, immer das Wichtigste in der Diät. Nächste Frage war: Wie werde ich meinen Food-Fokus und emotionales Essen los? Also die zwei können meiner Meinung nach zusammenhängen, müssen es aber nicht. Also es kann sein, dass sich ein Food-Fokus unabhängig von so typischen emotionalen Essen entwickelt oder dass es zusammengehört. Das ist, wie gesagt, manchmal zusammenliegend, manchmal aber auch ein bisschen getrennt. Und die Ursache kann extrem unterschiedlich sein. Also zum Beispiel, wenn wir so klassischen Food-Fokus anschauen, eine Möglichkeit, wieso sowas entsteht, ist zum Beispiel durch eben viel zu extremes Diäten. Ja, manche Leute, die machen eine Diät und achten dann wirklich auf jede Kalorie, tracken extrem genau, verbieten sich auch Lebensmittel. Und dadurch kann dann eben so ein Food-Fokus entstehen. Und beim emotionalen Essen ist es halt so, dass es natürlich auch mit einer Diät zusammenhängen kann, weil wir halt mehr oder wir sind reizbarer sozusagen, also wir reagieren sensibler auf emotionales Essen, wenn wir natürlich schon in einem restriktiven Modus sind. Also wenn wir zum Beispiel im Kaloriendefizit sind, dann sind wir ein bisschen anfälliger für emotionales Essen, weil tendenziell unser Dopamin ist ein bisschen niedriger und wir sind da einfach ein bisschen sensibler für so Situationen. Das heißt, es kann manchmal ein bisschen gleich sein, manchmal aber auch unterschiedlich. Das Wichtigste ist, dass, wenn du jetzt dir die Frage stellst, wie werde ich denn los, weil da müssen wir uns erstmal ein bisschen auf die Ursachensuche begeben und uns auch darauf konzentrieren. Also wir müssen uns erstmal die Frage stellen, okay, wo kommt es denn her, anstatt mit so einer typischen Symptombehandlung ranzugehen? Weil Food-Fokus und emotionales Essen hat jetzt vielleicht nicht unbedingt etwas mit Heißhunger zu tun, aber das ist ja was, was ich schon in der Vergangenheit oft kritisiert habe, dass immer dieses Rumgehacke auf Hunger oder auch Heißhunger, also diesen typischen Cravings, dass es immer aus einer so falschen Richtung auf Social Media kommuniziert wird, dass ich da immer nur den Kopf schütteln kann. Also zum Beispiel ein Rezept gegen Heißhunger, das brauche ich gar nicht, weil ich eigentlich in der Regel, wenn ich mich gut ernähre, gar nicht so oft diese extremen Cravings haben sollte. Natürlich haben wir alle mal so Lust auf was zu essen, so, also irgendwas Besonderes. Aber meiner Meinung nach wird oft Heißhunger in einem Kontext erklärt, wo gar nicht so diese typischen Cravings gemeint sind. Wenn man jetzt mal sagt, irgendwie, keine Ahnung, ich habe heute extrem Lust auf eine Pizza. Das ist meiner Meinung nach oft damit gar nicht gemeint. Oft wird dann Heißhunger einfach assoziiert mit extremem Hunger. Und deswegen ist es schon eine Art von Food-Focus. Ich glaube, das Wording, das wir halt im Deutschen benutzen, ist nicht so das Richtige. Also Heißhunger wird meiner Meinung nach oft so mit Food-Focus oder einfach einem starken Verlangen nach Essen gleichgesetzt. Aber bei Heißhunger reden wir eigentlich eher über Cravings, so dass ich halt nach was Bestimmten oder auf was Bestimmtes Hunger habe. Und mein Problem ist, dass immer nur die Symptombehandlung besprochen wird. Also zum Beispiel ein Heißhungerrezept oder irgendwelche, keine Ahnung, Leitprodukte, Proteinprodukte, dass sowas gegen Heißhunger hilft, das ist eine extreme Symptombehandlung. Weil das Einzige, was ich hier mache, ist, ich habe einen Status, ich habe extrem viel Hunger und was ist meine Lösung? Ich konzentriere mich darauf, den Hunger zu stillen. Aber ich konzentriere mich gar nicht darauf, dass der Hunger gar nicht so extrem wird, dass ich ihn gar nicht erst stillen muss. Und das sollte ja eigentlich unsere Lösung sein. Weil rein von der Lebensqualität her, selbst wenn wir dann sagen, wir haben bei beiden Sachen das gleiche Ergebnis, ist es doch von der Lebensqualität her tausendmal angenehmer, wenn ich diesen extremen Hunger gar nicht erst in Anführungszeichen bekämpfen muss. Also wenn der erst gar nicht auftritt, wenn ich gar nicht so einen krassen Food-Fokus, so einen krassen Heißhunger, wenn ich gar nicht dieses emotionale Essen habe, das ist doch, also ich glaube, da würden wir wahrscheinlich alle zustimmen, ist doch viel, viel angenehmer, als immer nur kompensieren und zu schauen, okay, wenn das da ist, was mache ich dann? Und natürlich spielt hier während so einer Verhaltensveränderung auch die Symptombehandlung eine Rolle, weil ich muss ja auch schauen, dass bis sich das verändert, und das passiert eben nicht von heute auf morgen, das dauert manchmal ein bisschen länger, es kommt drauf an, also im Coaching kriegen wir das tatsächlich in der Regel innerhalb von ein paar Wochen oft hin, wenn wir es richtig machen, mit der richtigen Strategie gleich den Punkt treffen, dass es sich sauschnell löst, aber das ist halt nicht immer so, aber es geht auf jeden Fall nicht von heute auf morgen, es dauert zumindest ein paar Wochen. Und ich brauche ja in der Zeit, brauche ich ja trotzdem was gegen die Symptombehandlung, deswegen ist es ja auch okay, wenn ich was gegen die Symptombehandlung habe und ich auch mich drauf konzentriere, was zu machen in der Situation, in der ich zum Beispiel Food-Focus habe. Okay, wie gehe ich jetzt damit um? Zum Beispiel dann zu sagen, ich habe jetzt heute einen Tag und ich merke, ich bin total fokussiert auf Essen, anstatt dann die ganze Zeit mit so einem bitteren Beigeschmack irgendwas Kleines zu snacken, irgendwie so einen Quark macht man sich für 250, 300 Kalorien, irgendwie so eine kleine Portion, weil man sich denkt, ja, eigentlich wollte ich gar nichts mehr essen, aber ich habe so Hunger, ich merke, ich habe einen richtig krassen Food-Fokus und ich kann einfach nicht anders, dann mache ich mir so eine kleine Portion. Halbe Stunde später geht's weiter, holt man sich das nächste. Dann geht es die ganze Zeit so weiter und das kann man gar nicht genießen, man hat die ganze Zeit so einen bitteren Beigeschmack. Und da wäre natürlich dann die bessere Lösung, dass man sagt, anstatt hier die ganze Zeit so was Kleines zu snacken, gehe ich jetzt hin und sag mir einfach, okay, ich mache mir jetzt eine große Mahlzeit, die mich satt macht und ich mache das auch aus einem autonomen Gedanken. Also ich weiß, ich steuere das und ich mache das jetzt bewusst und nicht mit so einem bitteren Beigeschmack. So, das wäre jetzt zum Beispiel so eine typische Symptombehandlung, die auch Sinn macht. Solche Sachen bringe ich dann auch meinen Kunden im Coaching bei, dass ich denen genau solche Sachen zeige, okay, wie kann ich denn in so einer Situation damit umgehen? Aber das bringt doch alles nichts, wenn ich die ganze Zeit dann diese Symptome bekämpfe und da gute Techniken habe, wie ich dann in der Situation damit umgehe, dass die Situation angenehmer für mich ist. Das ist ja wie ein Schmerzmittel. Wenn ich Schmerzen habe, nehme ich halt ein Schmerzmittel. Das hilft mir, mit den Schmerzen umzugehen. Es hilft mir, die besser zu ertragen, hilft mir, mehr Lebensqualität zu bekommen. Aber es macht die Schmerzen ja nicht weg. Und das, was wir machen müssen, ist, wir müssen diese Schmerzen wegbekommen. Also wir müssen an die Ursache gehen und uns anschauen, woher kommt der Food-Fokus? Woher kommt das emotionale Essen? Weil wenn wir nur diese Symptome bekämpfen, dann wird die Lebensqualität halt immer beeinträchtigt sein, weil wir, das ist wie so ein Fass ohne Boden, das wir irgendwie füllen wollen und das funktioniert nicht, ja, oder wie so, keine Ahnung, Unkraut jäten, während die Wurzeln von unten weiter wachsen, es kommt halt immer wieder hinaus und die Ursachen können extrem unterschiedlich sein, Food-Fokus oder emotionales Essen. Das muss man dann immer in der Situation anschauen. Wir können sicherlich auch gerne mal eine komplette Folge über das machen und uns vielleicht mal so die häufigsten Sachen anschauen. Aber das würde jetzt hier im Q&A den Rahmen sprengen. Und in so Situationen empfehle ich halt auch immer, gerade wenn man da irgendwie nicht alleine zurechtkommt, vielleicht sich das Coaching von mir zu holen, um dann einfach wirklich konkret mal an dem Problem zu arbeiten und auf die Ursachensuche zu gehen oder das eben auch gerne allein zu machen. Aber das ist halt wirklich mein Tipp an euch. Fokussiert euch darauf, die Ursache herauszufinden und nicht nur an den Symptomen zu arbeiten. Also schaut euch nicht auf Social Media dann 20 Accounts an, die euch irgendwie Heißhungerrezepte präsentieren. Die sind okay, haben ihre Daseinsberechtigung, aber wenn es immer nur so kommuniziert wird, und so habe ich oft die Auffassung auf Social Media, Heißhungerrezept hier, Heißhungerrezept da, aber wie kriege ich denn eigentlich dieses scheiß Problem in den Griff, das mich die ganze Zeit stört, anstatt hier immer nur so ein Schmerzmittel zu nehmen, sollte halt öfter kommuniziert werden, was man dagegen machen kann. Wie gesagt, zum Beispiel könnte man öfter darüber sprechen, dass es nicht so sinnvoll ist, eine extreme Diät mit einer extremen Restriktion zu machen, besonders in Phasen, in denen ich das vielleicht nicht leisten kann. Also jetzt mal ein Beispiel, wie so Food Focus entstehen kann. Manche Leute nehmen sich vor, ich möchte zum Beispiel in einem Monat 4% Gewichtsverlust erreichen. Das ist ein strammes Ziel, aber es ist machbar. Wenn ich aber in einer Phase bin, in der ich das nicht leisten kann, weil es zum Beispiel Sommer ist und ich viel unterwegs bin, auch mal hier und da Alkohol trinke oder viel in Restaurants mit meinen Freunden bin, dann kann es sein, dass es zu diesem Zeitpunkt kein realistisches Ziel ist für mich. Zu einem anderen Zeitpunkt, vielleicht irgendwie im November oder so, oder jetzt vor kurzem im Februar, da wäre das ein realistischeres Ziel gewesen. Da schaffe ich das vielleicht. Aber die Situation passt einfach nicht gerade dazu. Und das wird auch oft vergessen, wenn man über das Thema Diät spricht. Das wird auch ganz selten kommuniziert. Aber das muss übereinstimmen. Also das, was ich mir als Ziel setze, muss mit meiner Investitionsbereitschaft übereinstimmen. Und das ist auch eine Sache, auf die wir uns im Coaching immer fokussieren und wo ich dann halt auch immer meinen Input gebe, wenn ich merke, das passt vielleicht nicht zusammen in einer bestimmten Situation, dass man dann darüber spricht und sich dem klar wird. Weil wenn ich eine Diät, also auch eine bestimmte Diätgeschwindigkeit versuche zu erzwingen in einer Phase, in der ich diese Geschwindigkeit nicht erreichen kann, weil mein Leben eben gerade nicht zu diesen Zielen passt, weil mir andere Sachen wichtiger sind, aber ich es trotzdem versuche zu erzwingen, dann ist es so eine Situation, wo ich in den Food-Fokus reinlaufen kann. Wieso? Ganz simpel. Weil ihr zum Beispiel so einen Alltag habt, Montag bis Sonntag, also so eine typische Woche, schauen wir uns mal an, wo man ein bestimmtes Kalorienziel hat, aber an manchen Tagen das sehr, sehr schwer ist, das zu halten oder zu erreichen, weil man eben auswärts essen ist oder feiern geht und dann viele Sachen isst, die nicht so sättigend sind. Was in der Regel kein Problem ist, wenn ich aber in einem Kaloriendefizit bin, dann wird es ein Problem. Dann muss ich schon mehr Sachen essen, die mich besser sättigen. Besonders wenn ich sage, hey, 4% Gewichtsverlust ist dann bei den meisten schon ordentliches Defizit. Dann muss ich noch mehr mit der Sättigung spielen. Wenn ich dann aber auswärts essen gehe, dann heißt es nicht, dass ich meine Kalorien nicht einhalten kann. Da gibt es ja Wege dahin. Aber ich muss dann halt tagsüber weniger essen oder eine kleinere Portion beim Auswärtsessen. Ergo, mein Hunger wird höher sein. Und das wird, finde ich, auch oft nicht richtig kommuniziert, dass nicht nur das Erreichen eine Rolle spielt, sondern auch, wie erreiche ich irgendwas. Weil wenn ich jetzt diese 4% Gewichtsverlust pro Monat als Ziel habe und ich mache es zum Beispiel im Sommer und ich erreiche das mit einem durchschnittlichen Hungerlevel von 70%, also 100 ist, ich halte es nicht mehr aus, ich muss jetzt was essen, 0%, ich bin pappsatt. Und ich habe so durchschnittlich 60-70%, würde ich sagen, also so beurteile ich meine Woche im Durchschnitt. Dann ist es doch eine viel, viel unangenehmere Situation, als wenn ich das jetzt im Februar mache und ich sage, mein Hungerlevel ist dauerhaft beim gleichen Gewichtsverlust bei 30-40%, weil ich eben viele meiner Mahlzeiten selber zubereite. Das heißt, viele von den Kalorien, die ich zu mir nehme, sind sehr, sehr sättigend. In der Februar-Situation werde ich vermutlich nicht in den Food-Fokus rutschen. Im Sommer mit diesen 70% Hungerlevel ist es schon wahrscheinlicher, dass ich in so einen Food-Fokus rutsche, weil ich eben so eine starke Restriktion habe. Also die Restriktion ist ja nicht immer nur, wie hoch bin ich im Kaloriendefizit, sondern wie fühlt sich das Kaloriendefizit für mich an. Und deswegen kann halt eine Diät, die in einer bestimmten Lebensphase zu stramm ist, der Grund für einen Food-Fokus sein. Also das wäre jetzt zum Beispiel eine Situation, wo so ein Food-Fokus entstehen kann. Das kann aber auch außerhalb von der Diät entstehen, wenn man sich zum Beispiel Sachen verbietet und so weiter. Also es sind ganz, ganz, ganz viele Situationen, in der so ein Food-Fokus entstehen kann. Und das Gleiche beim emotionalen Essen. Also das kann auch unterschiedlichste Gründe haben. Wichtig ist halt, dass man hier, und das habt ihr jetzt ja vielleicht auch schon bei diesen zwei Beispielen, Szenarien, die ich jetzt euch genannt habe, also Sommer und Februar, gemerkt, dass es nicht daran liegt, ob ich jetzt noch irgendwie ein Heißhungerrezept einbaue, weil das bringt mir ja nichts, wenn ich viel auswärts essen bin, zum Beispiel im Sommer. So, also das Heißhungerrezept sozusagen, wo soll ich denn das einbauen, wenn ich abends dann eh irgendwo anders essen bin? Und dann kann ich es an den anderen Tagen einbauen, das bringt mir aber nichts an dem Tag, wo ich unterwegs bin. Also diese Symptombehandlung funktioniert halt auch nicht immer. Und selbst wenn ich dann sage, ja okay, aber wenn ich alle Mahlzeiten außer den Mahlzeiten, die ich unterwegs bin, also alles, was ich so zu Hause zubereite, wenn ich dann halt so typische Heißhungerrezepte benutze, dann wird es dir auch nicht mehr bringen, weil du brauchst einfach Mahlzeiten, die sättigend sind und irgendwo ist halt dann Stopp. Also du kannst nicht alles so extrem sättigend gestalten und auswärts essen in manchen Situationen und einen extrem schnellen Fettverlust erwarten. Das geht halt oft nicht immer komplett einher. Man kann das gut verbinden, also man kann sehr, sehr gut unterwegs sein, auswärts essen gehen und sehr, sehr gut Fett verlieren. Aber wenn es halt extrem ist und manche sagen halt, im Sommer bin ich irgendwie fast jeden Tag oder 5-mal pro Woche abends auswärts essen und dann noch irgendwie 4% Gewichtsverlust erreichen, wenn man vielleicht eh nicht so einen hohen Körperfettanteil hat und vielleicht auch sagt, ich bin auch nicht so super aktiv dann, wenn man halt so bestimmte Situationen hat, dann ist es halt unrealistisch und dann kann sich halt so ein Food-Fokus einschleichen, wenn man dann eben auch nicht schaut, okay, was ist denn hier die Ursache und ändere ich jetzt was? Also wenn man dann früh genug sagt, okay, ich merke, das funktioniert gerade nicht, ich mache jetzt langsamer Diät oder ich ändere was in der Situation an meinem Lifestyle, gehe vielleicht seltener auswärts essen oder keine Ahnung, was ich nicht empfehlen würde, dann kann man das relativ früh auch wieder rückgängig machen oder auch korrigieren. Wenn ich aber ständig nur an den Symptomen arbeite, halt so typisch Heißhungerrezepte auf der Oberfläche, dann wird sich das nicht bessern, weil ich ja die Ausgangssituation, die diesen Food-Fokus verursacht, nicht in den Griff bekomme. Also Fazit, bei sowas wirklich konzentriert euch auf die Ursachen und nicht die Symptome, weil ihr werdet sonst immer das Gefühl haben, ihr habt so ein Fass ohne Boden, das ihr füllen müsst und ihr rennt dann dem Problem die ganze Zeit immer weiter hinterher. Dann war die nächste Frage. Denkst du, es gibt auch Leute, die unheilbar sind, was Essstörungen anbelangt? Ich war bei 8 Psychiatern, 7 Psychologen, Coaches, Hypnotiseuren und habe alle möglichen Therapien durch. Es wurde immer schlimmer statt besser. Das ist eine super, super schwierige Frage, die auch mit Evidenz relativ schwer zu beantworten ist, weil ich jetzt hier keine Info darüber habe, von was für einer Essstörung du denn sprichst. Weil zum Beispiel bei Binge Eating haben wir sehr, sehr gute Recovery-Raten. Es gibt aber auch andere Essstörungen, die ein bisschen hartnäckiger sind. Das heißt, kommt halt auch auf die Essstörung drauf an. Ich denke aber, dass jeder Geisteszustand dauerhaft veränderbar ist, weil unser Gehirn ist plastisch und die Frage ist halt nur, gehe ich mit der richtigen Strategie ran, um das zu verändern? Und dazu kommt natürlich auch noch, bin ich selber bereit dazu, wirklich was zu ändern, weil es bringt halt nichts, wenn ich mich nicht 100% auf diese Veränderung einlasse oder wenn ich vielleicht noch nicht ready dafür bin oder wenn mein Umfeld, so wie ich lebe, vielleicht das gar nicht ermöglicht, dass ich was verändern kann. Also da spielen ja super, super viele Sachen eine Rolle und natürlich ist es jetzt, finde ich, unwahrscheinlich, dass wenn du bei 8 Psychiatern und 7 Psychologen warst, dass diese 15 Leute wirklich alle inkompetent sind, weil ob du jetzt bei Coaches, Hypnotiseuren oder jemand anderem warst, auch wenn sowas additiv helfen kann, wenn du wirklich eine ernste Essstörung hast, dann ist die erste Anlaufstelle, die du nehmen solltest, ein Psychiater oder eine Psychiaterin. Und dann alles, was du additiv machst, also sei es jetzt ein Coaching oder eine Hypnose, das sollte immer abgesprochen sein. Ich mache das auch im Coaching, aber wirklich nur in Absprache. Und das ist auch immer meine Bedingung. Und in der Regel ist es dann auch so, dass die Psychiater das empfehlen, weil die meisten Psychiater sind meiner Erfahrung so, dass sie sagen, okay, alles, was du zusätzlich machst, was dir definitiv nicht schadet und was du das Gefühl hast, hilft dir, wird dir auch helfen. Also die wenigsten sträuben sich dann dagegen, sagen wir es mal so. Aber ich würde das immer, also die Grundlage für eine Essstörung ist einfach eine psychotherapeutische Behandlung, besonders wenn es eine ernste Essstörung ist. Wichtig ist halt hier jetzt auch nochmal kurze Side-Info. Viele denken, sie haben eine Essstörung, haben aber nur ein essgestörtes Verhalten und das ist was anderes. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass viele Leute denken, sie haben Binge-Eating, dabei haben sie einfach nur ein bisschen impulsives Essen und können sich bei der Nahrungsaufnahme nicht so gut kontrollieren. Das hat aber nichts mit Binge-Eating zu tun. Also wenn ihr zum Beispiel mal eine Situation habt, wo ihr euch irgendwie ein Müsli macht oder so Cornflakes und ihr esst eine Schüssel Cornflakes und ihr habt total Lust, eine zweite zu essen, aber wollt nicht, aber ihr esst sie dann doch. Es hat nichts mit Binge-Eating zu tun. Also nur weil ihr mal ein bisschen über die Stränge schlagt, habt ihr kein Binge-Eating. Und das ist ja bei vielen anderen Essstörungen auch so, dass das oft katastrophisiert wird. Und das Ganze befindet sich natürlich wie alles auf einem Spektrum. Also ist oft nicht schwarz oder weiß. Das heißt, es gibt ja auch so eine Übergangsphase. Aber hier so ein bisschen Side-Note, da auch bei der Definition aufpassen und das nicht irgendwie selbst diagnostizieren, sondern auch hier psychologische oder psychiatrische Hilfe aufsuchen, weil die können das mit euch diagnostizieren. Und das ist ja eigentlich ein Thema, das auch heutzutage nicht mehr tabu sein sollte und wo man sich auch nicht schämen sollte. Also das ist auch immer die Empfehlung, die ich gebe. Wenn ihr da wirklich was Ernsthaftes habt, wo ihr euch auch selber Sorgen macht, dann bitte sucht euch da professionelle Hilfe. Jetzt nochmal zurück zum Thema. Also es ist unwahrscheinlich, dass du bei 15 Leuten warst, die wirklich inkompetent sind. Es ist aber nicht unmöglich. Also es kann ja wirklich sein, dass du besonders beim Thema Essstörungen bei Leuten warst, die halt nicht wirklich das Thema Essstörungen verstehen. Weil ich hatte auch schon Situationen im Coaching zum Beispiel, in der wir auch so eine Absprache hatten, dass die Person beim Psychiater das abgeklärt hat und wir dann das Coaching parallel gemacht haben. Und da habe ich natürlich auch immer gefragt, okay, was besprecht ihr dann beim Psychiater? Also was sind denn so die Maßnahmen? Und natürlich bin ich ja rein per Definition ein Laie, habe aber trotzdem gemerkt, weil ich mich ja mit der Literatur in Bezug auf Essstörungen ganz gut auskenne, dass der Psychiater eigentlich gar keine, die haben eigentlich gar keine Maßnahmen vorgenommen. Also ich habe dann nicht wirklich nur meine Empfindung. Ich habe dann kein Gefühl gehabt, dass die betreuende Person die Kompetenz hat, mit der Essstörung umzugehen. Und das liegt meiner Meinung nach einfach daran, dass Essstörungen, also ich kenne mich jetzt nicht so gut aus mit dem Studium vor 20, 30 Jahren bei Psychiatern, dass das vermutlich einfach noch nicht so ein prävalentes Thema war und das halt in der heutigen Zeit immer präsenter wird und die da einfach vielleicht noch nicht so drauf vorbereitet sind. Und dann gibt es natürlich welche, die sich weiterbilden, aber es gibt wahrscheinlich auch viele, die das vielleicht mal kurz damals im Studium hatten und seitdem im Daily Life so bei ihren Patienten nicht mehr hatten und dann vielleicht einfach komplett raus sind und gar nicht wissen, wie sie damit umgehen müssen. Das ist, muss ich ehrlich sagen, ist oft meine Auffassung bei solchen Themen, also wenn ich mit Leuten darüber spreche. Manche kennen sich gut aus, manche wissen auch gut, was sie machen müssen, aber viele, da hat man das Gefühl, die wissen nicht mal, was Binge-Eating ist. Und also jetzt mal nur, die eine Essstörung rauszugreifen. Und deswegen würde ich dir halt vielleicht da ein bisschen Mut zusprechen, dass du vielleicht einfach nicht bei einer Person warst, die darauf spezialisiert ist oder die da einfach auf dem aktuellen Stand der Literatur ist oder dass du vielleicht einfach wirklich Pech hattest und einfach nicht bei einer Person gelandet bist, die dir wirklich helfen kann. Es ist jetzt für mich schwer zu beurteilen, wie gesagt, weil was es für eine Essstörung war, dann können wir jetzt auch mit Literatur nicht wirklich arbeiten, weil da halt die Ergebnisse in den Recovery-Raten extrem unterschiedlich sind. Aber meine Meinung ist, dass das Gehirn einfach plastisch ist und wir schon die Chance haben, fast eigentlich jeden Geisteszustand dauerhaft zu verändern. Es gibt natürlich Sachen, die extrem tief sitzen, wo dann vermutlich auch die meisten Psychiater sagen werden, das für immer in den Griff zu kriegen, ist vermutlich eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Aber das ist eine Sache, die ja eigentlich auch ein Psychiater beantworten sollte. Ich denke aber trotzdem, egal wie hoch die Chancen sind, ist es natürlich auch eine sinnvolle Sache, sich mit der Realität auseinanderzusetzen und dann vielleicht nicht so, um sich nicht so hoffnungslos zu fühlen oder besser gesagt so ein bisschen Kontrollgefühl zu bekommen, weil wenn dir jemand sagt, okay, hey, die Chancen, dass du davon immer wegkommst, sind nicht so gut, dann ist es ja ein bisschen ein Gefühl von Hoffnungslosigkeit, aber zumindest eine Gewisshaftigkeit zu haben, okay, die Chancen habe ich oder die Chancen habe ich nicht, vielleicht hilft es dann in so einer Situation. Aber nichtsdestotrotz, egal wie die Chancen stehen oder was man einem erzählt, finde ich, sollte man in jeder Situation trotzdem sich Kompetenz zusprechen und eben nicht denken, dass man hoffnungslos ist. Weil alles, was wir da haben, sind ja auch immer nur Statistiken. Und selbst wenn wir wissenschaftliche Evidenz haben und es eine Essstörung ist, bei der die Recovery-Raten extrem langsam sind oder auch nicht so gute prozentuale Anteile sind, weißt du ja nicht, wo du da reingehörst. Und dann kannst du sagen, ja, okay, mit meiner Vergangenheit gehöre ich vermutlich in dem Prozentsatz, die dann nicht so gut recovern, aber du weißt es ja nicht. Also ich denke, da so klischeehaft optimistisch zu denken und ans Positive zu glauben, ist trotzdem im Endeffekt die einzige Lösung, so blöd es klingt, die man hat. Also deswegen muss man da, denke ich, positiv bleiben und einfach an der Sache dranbleiben und versuchen, das vielleicht dann nochmal mit anderer Hilfe doch irgendwie zu lösen. Und ich glaube, man muss halt auch einfach bereit sein, viele Bereiche zu ändern, gerade wenn es um das Thema geht. Und vielleicht auch Erwartungen, die man an sich selber hatte, extrem runterzuschrauben. Weil das Problem, also was ja bei einer Therapie extrem wichtig ist, ist, dass man sich auf das Ganze einlässt und dass man nicht nur denkt, okay, jetzt löst irgendjemand ein Problem für mich, weil so funktioniert das ja nicht. Also man muss ja auch selber bereit sein, Sachen, die die Ursache dafür sind, zu verändern, zum Beispiel Stress oder halt auch ein Body-Image. Und ich glaube, das ist für Personen, die in so einer Situation sind, die größte Aufgabe, weil die Essstörung ist ja auch oft ein Resultat aus einem schlechten Body-Image. Und wenn ich zum Beispiel irgendein körperliches Bild vor mir habe, so wie ich aussehen will, und ich dann lernen muss in so einer Therapie, das, was du als Ziel hast, ist nicht gut für dich und wird nie gut für dich sein, dann ist es eine extrem schwierige Aufgabe, sich davon zu lösen und zu verstehen, dass das, was ich jahrelang, was ich immer haben wollte, nie das sein wird, was ich haben werde, wenn ich ein gutes Wohlbefinden und einfach ein gesundes Essverhalten haben will. Und ich glaube, diese Erkenntnis oder auch beim Thema Stress einfach zu verstehen, dass ich mein Leben sozusagen ändern muss und auch die Ansicht auf mich selber und nicht nur so mal versuchen, das umzudenken, sondern wirklich fast eine 180-Grad-Drehung zu machen und ein bisschen da wie so nicht ein anderer Mensch zu werden, aber einen komplett anderen Blick auf das zu haben, was einem wichtig ist, ist, denke ich, bei vielen, die da so hartnäckig damit kämpfen, der Grund dafür, dass sie eben da keine Fortschritte machen. Weil das ist so ein bisschen meine Erfahrung, wo ich schon so hartnäckige Fälle mitbekommen habe, ist, dass die vielleicht im Mindset noch nicht für sich ready waren, das anzuerkennen, dass sie eben diesen Mindset-Shift wirklich machen müssen und dass es nicht, dass die Lösung nicht darin liegt, also dass es vermutlich bei diesen Personen nicht reicht, zu sagen, okay, wie kann ich meinen Körper mehr schätzen und so alles Sachen, die extrem wichtig sind. Aber wie kann ich gleichzeitig ein Bild, das ich mir gebaut habe oder das auch die Umwelt um mich herum mir so eingetrichtert hat, dass ich das haben muss, dass ich dieses Bild sozusagen verändere für immer und mich damit abfinde. Und ich glaube, das ist so der größte Schritt und die größte Schwierigkeit. Und weil das eben so sau schwierig ist, gibt es meiner Meinung nach oft Fälle, gerade beim Thema Essstörungen, die sehr, sehr langwierig sind, weil das halt ein extrem schwieriger Prozess ist, diese Veränderung durchzugehen, weil man will das ja eigentlich nicht. Das ist ja das Problem. So, man will zwar ein gutes Essverhalten haben, aber halt nicht zu dem Preis, dass man sagt, okay, dieses Bildnis körperlich, was ich von mir habe, das muss ich verändern. Und das ist, glaube ich, die größte Aufgabe. Aber ich denke, dass wenn man so weit ist, dass man jetzt mal abgesehen vom Body Image, egal was es ist, was der Bereich ist, der das Ganze verursacht. Das kann natürlich auch was anderes sein. Es kann natürlich auch Trauma sein, irgendwie aus der Kindheit oder nicht die eigenen Glaubenssätze, wo man die schon auch verändern muss, aber nicht irgendwie eine Erwartungshaltung an sich selber, wo man die nicht verändern muss. Aber ich denke, dass egal was es ist, dass man, wenn man hier an so einem Sticking Point ist, dass oft, also meine Auffassung, dass oft dann eben diese Bereitschaft zur Veränderung der Knackpunkt ist und dass man vielleicht denkt, man ist bereit, was zu verändern, aber eben noch nicht 100%. Und vermutlich wird sich das dann erst so richtig bessern, wenn man halt wirklich bereit ist, diese Veränderungen mitzugehen und auch so typisch d'accord damit ist, dass man sagt, okay, das passt jetzt auch für mich. Weil wenn ich es so mit so einem kleinen Hintergedanken mache, eigentlich will ich es nicht, dann wird es vermutlich nicht reichen. Und das ist halt, wie gesagt, extrem, extrem schwierig, aber halt sicherlich nicht unmöglich. So, nächste Frage. Nur so negative Themen heute. Was soll man machen, wenn der Partner bei der Ernährung nicht mitspielt? Aber das soll jetzt gar nicht so negativ klingen, sondern das, was wir hier auch oft machen, ist ja Problemlösung. Deswegen hoffe ich, dass wir vielleicht später noch mal ein bisschen mehr Positivität reinbringen. Also, was soll man machen, wenn der Partner bei der Ernährung nicht mitspielt? Ein extrem, extrem häufiges oder häufig vorkommendes Thema. Auch im Coaching habe ich es sehr, sehr oft. Aber meiner Meinung nach ist es eine Situation, die leichter zu lösen ist, als wenn man zum Beispiel bei der Arbeit irgendwie Probleme hat und da irgendwie immer negativ auf die Ernährung angesprochen wird. Aber das behandeln wir jetzt gar nicht, weil darum geht es nicht. Es geht darum, was soll ich machen, wenn der Partner bei der Ernährung nicht mitspielt? Nummer eins, könnt ihr euch alle denken, Kommunikation. Also ihr habt ja den Luxus, in Anführungszeichen, also anders als jetzt eine Situation bei der Arbeit, dass ihr das Ganze ansprechen könnt auf eine Art und Weise oder anders gesagt, ihr könnt es ansprechen mit der Erwartungshaltung, dass der anderen Person nur euer Bestes wirklich im Sinne liegt. Und bei der Arbeit ist es halt oft nicht so, weil ihr habt einfach nicht so eine enge Beziehung zu allen Arbeitskollegen. Und da, klar kann man das auch oft ansprechen, aber ihr wisst nicht, wie ihr seid der Person nicht so wichtig wie euer Partner im Endeffekt. Und euer Partner sollte immer euer Bestes im Sinne haben. Und wir müssen jetzt hier auch mal ein bisschen als Grundlage nehmen, dass der Partner bei der Ernährung nicht mitspielt, obwohl die auf eine gute Art und Weise praktiziert wird. Und wieso hebe ich das so hervor? Weil es ist berechtigt, wenn dein Partner deine Ernährung nicht akzeptiert, wenn die extrem restriktiv ist. Weil das ist auch was ich in der Vergangenheit schon bemerkt habe, in so Gesprächen, sei es jetzt im Coaching oder auch mal in DMs, dass Leute eben in diese Situation reinlaufen und ich dann mit denen über die Ernährung spreche und dann merke, okay, das, was dein Partner hier macht oder auch die Familie, ist einfach nur Sorge ausdrücken. Weil sich manche Leute ja extrem restriktiv ernähren. Und wenn jetzt zum Beispiel deine Familie sich Sorgen macht, weil die merken, okay, du kannst nicht einmal mitessen beim Familienessen und du musst immer deine Sachen essen. Du hast wie so eine, ja, also Restriktion in Bezug auf die Nahrungsmittelauswahl, nicht jetzt mal so auf die Mengen, sondern du kannst nur deine Sachen essen so und du hast hier ein extrem restriktives Essverhalten, dann ist es ja eine verständliche Sorge, weil das ist ja auch kein Essverhalten, das gut für dich selber ist. Und dann muss man unterscheiden. Also wenn das eine Situation ist und du dich reflektierst und dann mal jetzt auch drüber nachdenkst und sagst, okay, bin ich auch so ein bisschen das Problem, wie ich mich ernähre, dann solltest du auch, finde ich, an dir arbeiten. Und natürlich sollte man auch dann offen kommunizieren und drüber sprechen, aber dann ist es schon auch deine Aufgabe, dass du sagst, okay, ich will gar nicht mehr so restriktiv sein. Und darüber sprechen wir auch ganz oft im Podcast, wie das funktioniert. Wir gehen jetzt auch mal davon aus, dass es nicht so ist. Wir gehen jetzt mal davon aus, deine Ernährung ist, du hast ein gutes Essverhalten und die ist einfach nur zielgerichtet, so wie du es dir vorstellst. Also eine gesunde Ernährung, die aber auch leistungsfähig macht, die dich zu deinen Zielen bringt, die aber flexibel ist und alles, was halt dazugehört. Aber dein Partner spielt nicht mit. Wie gesagt, Nummer eins, was du unbedingt machen musst, kommunizieren, weil wenn man nicht drüber spricht, dann kann sich das nicht bessern. Und ich würde dir auch nicht empfehlen, das irgendwie wegzuignorieren, nur um deinem Partner nicht irgendwie Stress oder so zu verursachen, weil du musst so denken, das Thema wird bei dir so viel Stress verursachen, dass du den eh auf deinen Partner wieder widerspiegelst. Und dann wäre es wahrscheinlich im Endeffekt die bessere Lösung, das einfach offen anzusprechen, weil ich denke immer, dass wenn man selber glücklich ist und zufrieden ist, dass man auch den Menschen um sich herum einfach eine angenehmere Person ist und also für die eine angenehmere Person ist. Das heißt, es ist gar nicht so egoistisch, wenn man ab und zu mal auch an die eigenen Bedürfnisse denkt und nicht immer nur an andere, sondern wenn man auch daran denkt, was man selber will, weil man dann im Umkehrschluss auch angenehmer für die anderen Personen ist. Das heißt, es ist auch selbstlos im Endeffekt an sich selber zu denken, weil natürlich könnte man dann sagen, ja, man muss sich einfach immer wieder anpassen und so würde es ja auch funktionieren, aber man kann ja nicht Sachen ignorieren und dann irgendwie so gute Laune faken. Es gibt halt einfach Sachen, die uns wichtig sind und die sollten wir dann auch machen. Also ich finde, das ist super, super wichtig. Zum Beispiel, ich kann dir mal ein Beispiel von mir jetzt aus Bali erzählen. wenn ich hier eine Situation habe und ich merke, ich brauche einfach mal ein bisschen Zeit für mich selber, aber die anderen wollen irgendwie zusammen essen gehen, dann gehe ich da nicht mit. Das passiert nicht oft, aber es gibt halt so einen Tag von 10, wo ich merke, okay, ich brauche ein bisschen Me-Time, ich brauche ein bisschen einfach für mich, muss ein bisschen selber nachdenken. Und dann wäre das nicht das Beste, dass ich einfach nur das mache, was ich denke, was die anderen von mir erwarten, weil ich kann dann nicht erzwingen, an dem Tag dann einfach irgendwie viel Energie zu haben oder gut drauf zu sein, gute Unterhaltungen zu führen. Das geht dann einfach nicht. Also ich kann es nicht erzwingen. Das heißt, in dem Moment ist dieser Egoismus nicht so egoistisch, weil es ist eh die einzige Lösung, dass es nicht egoistisch ist im Endeffekt. Ja, aber sonst wäre ich eh keine Hilfe für die anderen, wenn ich das nicht machen würde. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und ich denke, genauso ist es auch in einer Partnerschaft, wenn es um das Thema Ernährung geht. Weil wenn euch das wichtig ist, das nicht anzusprechen, was viele machen, das zu ignorieren, das bringt eurem Partner auch nichts. Weil ihr werdet dann in viele Streitsituationen reinlaufen, in viele Konflikte, die gar nicht da sein müssten, wenn man halt eine Lösung sucht. Und darum geht's ja. Es geht einfach darum, dass ihr kommuniziert und dass ihr schaut, okay, wie können wir die Situation so lösen, dass es für beide funktioniert? Und ihr müsst euch auch im Klaren sein, dass wenn ihr bestimmte Ziele habt, jetzt in Bezug auf eure Fitness, dass dieser Faktor ein ganz kritischer Faktor, also ein wichtiger Faktor ist. Ich habe im Coaching ein Curriculum, das heißt, wie in einem Studium läuft jede Person, die zu mir ins Coaching kommt, egal was sie für ein Ziel hat, läuft die dieses Curriculum mit mir durch. Das heißt, weil ich finde, dass diese Sachen so extrem wichtig sind, egal was man für ein Ziel hat, jede Person lernt die mit mir. Jede Person entwickelt die Gewohnheit mit mir. Und eine Gewohnheit davon ist, sättigungsförderndes Lebensmittelumfeld und positive Essgewohnheiten entwickeln. Weil dieser Skill, dass man das hat, das ist essentiell für ein gutes Essverhalten und Fortschritte. Egal in welche Richtung. Es geht nicht ohne das. Das ist ein kritischer Knackpunkt. Und ein sättigungsförderndes Lebensmittelumfeld ist es jetzt nicht, aber positive Essgewohnheiten würde auch bedeuten, also in diesem Skill geht es halt auch darum, wie ist mein Lebensumfeld? Und wie dann zum Beispiel der Partner auch einkauft oder was der isst oder wie er Sachen rumstehen lässt, wenn Chips überall offen rumliegen oder Schokolade offen präsentiert wird, in der Phase, wo ihr vielleicht eine Diät macht oder was auch immer. Das beeinflusst eben dieses Lebensmittelumfeld extrem und es muss euren Zielen angepasst werden, wenn ihr wirklich Fortschritte machen wollt. Das heißt es nicht, dass sich jeder euch anpassen muss und dass es alles perfekt sein muss. Aber wenn ihr zum Beispiel merkt, okay, ich möchte seit 2-3 Jahren möchte ich irgendwie 5 Kilo verlieren, so dass ich mich wohlfühle, brauche ich das einfach. Aber irgendwie klappt das nicht. Und ich merke auch, eine Sache, die mir extrem schwerfällt, ist, wenn die ganze Zeit zu Hause Schokolade rumliegt. So, dann anstatt immer wieder auch hier bei der Symptombehandlung anzugreifen und zu schauen, okay, wie komme ich dann in die Situation zurecht, wenn ich die Schokolade sehe, ist es doch erstmal viel, viel leichter, gar nicht so oft die Schokolade zu sehen, weil wir haben eben dieses hedonische Essen, dieses Essen aus Genuss. Und da macht es einfach die Situation viel, viel leichter, wenn die Schokolade vielleicht irgendwo anders liegt, jetzt nicht direkt vor euren Augen. Die muss ja nicht komplett aus dem Haushalt raus sein, aber die sollte vielleicht, wenn ihr Probleme damit habt, anders positioniert sein. Das ist nicht bei jeder Person so. Aber darum geht es eben bei diesem Lebensmittelumfeld, dass man das so gestaltet, dass man sich selber leichter macht, also auch hier an der Ursache ansetzt. Und deswegen müsst ihr dieses Thema als ein wichtiges Thema ansehen und das sollte vielleicht die Motivation sein, das nicht zu ignorieren. Und ich finde, dass in einer funktionierenden Partnerschaft das möglich sein sollte, sowas anzusprechen, ohne dass es irgendwelche gravierenden Probleme gibt. Und hier geht es halt auch wieder darum, nochmal zurück zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, sobald ihr merkt, dass ihr das zu extrem macht, also wenn ihr dann verlangt, dass euer Partner, obwohl er sagt, hey, ich bin ein bisschen lockerer so mit meiner Ernährung und das kann ja jeder für sich selber entscheiden, wenn ihr dann verlangt, hey, es kommt keine Schokolade ins Haus, es kommt das nicht ins Haus, das ist natürlich zu extrem. Also wie bei allen Themen sollte man irgendwo so ein Middle Ground finden. Und ich denke, es gibt immer eine Lösung, die für beide oder für beide Personen passt, die einfach ein Middle Ground ist, einfach so wie man sagt, ein Kompromiss. Und das solltet ihr suchen. Also es gibt für die meisten Situationen gibt es eine Lösung. Und ich denke, dass die Ernährung, die ihr habt, eh so flexibel sein sollte, dass egal was für ein Ziel ihr habt, dass es auch in einer Beziehung problemlos möglich sein sollte. Wie gesagt, man muss in manchen Situationen dann einen Kompromiss finden, weil man kann nicht erwarten, dass, wenn man vielleicht Probleme damit hat, wenn irgendwie Süßigkeiten oder sonstiges die ganze Zeit offen rumliegt, dass man das einfach irgendwie weitermacht und dann irgendwie trotzdem die Diätziele erreicht, obwohl man weiß, ich habe damit ein Problem. Also man muss schon sich im Klaren sein, dass sich solche Sachen auch auswirken. Und da muss ich mir halt überlegen, okay, zu welchem Extent, also zu welchem Grad wirkt sich das aus? Muss die Schokolade komplett weg sein, mal für ein paar Wochen so? Oder reicht das, wenn die irgendwie ein bisschen versteckt ist? Da muss man halt ein bisschen mit rumspielen. Aber wie gesagt, es gibt für alles eine Lösung. Und ich denke auch, dass das der einzig dauerhaft sinnvolle Weg ist. Weil auch nochmal da zurück, ihr werdet viel negative Energie an die Person reflektieren, wenn ihr mit dieser Situation wirklich so unzufrieden seid. Und Ernährung spielt einfach eine große Rolle in unserem Leben. Und es ist einfach für manche schwierig, wenn der Partner da gar nicht mitspielt. Für manche ist es entspannter. Also das klappt auch manchmal wunderbar, dass die eine Person jeden Tag Pizza und, keine Ahnung, Schokolade isst, so die Klassiker. Und man dann seine normale, gesunde Ernährung durchzieht. Manchmal klappt das wunderbar, aber für manche ist es halt ein Problem. Und für die Leute, für die es ein Problem ist, da muss es eine Lösung geben, da muss es angesprochen werden. Und hier vielleicht auch nochmal auch diese Situationen, also die Situationen, die man gerade bei seinen Zielen hat, isoliert betrachten. Also eine Diät ist zum Beispiel eine Sondersituation. Da dann vielleicht mit dem Partner besprechen, hey, das ist jetzt nicht für immer so. Wir machen das jetzt 12 Wochen so, der Deal irgendwie, wenn du Lust auf Schokolade hast, dann kauf die, aber tu sie vielleicht an einen Ort, wo ich nicht weiß, wo die ist. Das wäre zum Beispiel eine Lösung. Und dann sagst du, sobald die Diät vorbei ist, machen wir es wieder vor und dann alles cool. Also man kann ja miteinander sprechen. Und wie gesagt, es sollte ja auch im Sinne des Partners sein, dass wenn man ein Ziel hat und es einem wirklich wichtig ist und es auch nicht irgendwie ein ungesundes Ziel ist, dass man dann einem nicht im Wege steht. Und das sollte man halt genau so auf diese Art und Weise kommunizieren. Und dann, wie gesagt, einen Kompromiss finden, reflektiert sein, auch nicht zu egoistisch sein, aber sich auch klar machen, dass man manchmal egoistisch sein muss, um eben nicht egoistisch zu sein im Endeffekt, weil man den anderen Personen um sich herum nur die größte Bereicherung meiner Meinung nach ist, wenn man auch selber wirklich zufrieden ist. Nächste Frage, die könnte ich, glaube ich, 10-mal beantworten. Vielleicht beantworte ich sie auch nicht das letzte Mal. Und zwar, was hättest du in Bezug auf Training gerne früher gewusst? Weil da gibt es so, so viel, was ich über die Jahre gelernt habe, was ich so beim Training, also ich habe beim Training und bei der Ernährung früher extrem viel ausprobiert. Leider denke ich mir manchmal so, es wäre eigentlich ganz cool, wenn ich nicht so, also ich bin jetzt nicht super früh dann auf die richtigen Wege gekommen, aber ich würde so sagen, nach so 5-6 Jahren rumexperimentieren ungefähr, habe ich dann so rausgefunden, was funktioniert und seitdem auch nicht mehr so super viel ausprobiert. Also schon ein bisschen, ein paar Sachen, aber manchmal hätte ich gern so ein bisschen, dass ich da auch, also mir hilft es oft, mich in Situationen reinzuversetzen, wenn ich dann selber schon mal damit Kontakt hatte, sei es jetzt selber oder irgendwie, keine Ahnung, was mir auch ganz oft hilft, halt wenn jemand zum Beispiel im Coaching in der Situation oder eine Situation durchlaufen hat. Und das habe ich halt schon oft gehabt. Also ich habe schon so viele Leute gehabt, die eine Situation durchlaufen haben, die ich noch nie hatte, aber die ich dann irgendwann so richtig nachvollziehen kann, weil ich es schon so oft eng begleitet habe. Aber trotzdem hätte ich manche Sachen einfach, also ich hätte gerne noch ein bisschen mehr dumme Sachen ausprobiert, damit ich nochmal ein bisschen mehr mitreden kann. Aber ich habe echt, also gerade was Training betrifft, habe ich sehr, sehr, sehr viel rumexperimentiert. Besonders ich hatte so eine Phase, da bin ich, das war so gerade meine Phase, wo ich so auf diese ganzen Internetforen gestoßen bin und wo ich dann auch angefangen habe, mir so die ersten Bücher zu kaufen. Und da habe ich echt viel, viel komische Sachen ausprobiert, weil ich war so auf der Suche nach dem magischen Trainingskonzept. Und das habe ich mir jetzt hier auch notiert, dass das so spontan war das so die erste Antwort, die ich geben konnte. So, was hättest du in Bezug auf Training früher gerne gewusst? Es gibt kein magisches Trainingskonzept. Es gibt zwar Sachen, verschiedene Sachen, die sehr, sehr gut funktionieren, aber man sollte, finde ich, beim Training eher nach Mechanismen denken. Also ich habe früher so Hatfield-Training, das sagt meist wahrscheinlich schon gar nichts mehr. Mike Hanser, so HIIT, also KISS-Methode, Keep It Short and Simple, so wirklich ganz kurze, intensive Workouts, wo ich wirklich der Auffassung war, dass wenn ich zu lange trainiere, dass es negativ ist für den Muskelaufbau. Ich glaube, damals war das Argument die Wachstumshormonausschüttung. Ich weiß sogar gar nicht mehr, was da so der Grund war. Und dann bin ich teilweise wirklich mit meinem Kumpel ins Gym gegangen. Und dann haben wir haben wirklich so richtig kurz und intensiv trainiert, so 45 Minuten, haben auch nur so 5er Wiederholungen gemacht, jeder Satz bis zum Muskelversagen. Und nach 45 Minuten wirklich immer aufs Handy geschaut und dann ab nach Hause, auch wenn das Training noch nicht fertig war. Und solche Sachen, also da habe ich wirklich viel ausprobiert, oder Hatfield, wo man dann verschiedene Wiederholungsbereiche benutzt und Pyramidensysteme und so weiter. Also extrem komplizierte Sachen, und im Endeffekt wirklich ans Ziel hat mich kein Training gebracht, sondern halt Trainingsprinzipien, die ich dann irgendwann adaptiert habe. Und deswegen, viele Wege führen nach Rom beim Training, wenn man das Trainingskonzept betrachtet, weil man einfach auf die Mechanismen achten muss. Also Volumen, Intensität, Frequenz und Übungsauswahl kann man auch noch mit reinnehmen. Wobei, die Übungsauswahl würde ich sogar erstmal rausnehmen, weil jetzt so mit dem Trainingskonzept in der Regel nicht so viel zu tun hat, weil das Trainingskonzept umfasst ja eher Volumen, Intensität und Frequenz. Und das sind halt die drei Sachen, die ihr korrekt steuern müsst. Und wenn ihr die richtig steuert, dann brauchen wir gar kein Trainingskonzept, sondern dann haben wir eben diese Mechanismen, diese drei Sachen. Und an denen orientieren wir uns. Und mit denen können wir uns selber das richtige Training zusammenbauen. Und dann müssen wir nicht irgendwie, ja, Dog Crap oder so, was man heutzutage auch noch macht, irgendwelche speziellen Methoden benutzen, weil das ist auch nichts anderes als eine Manipulation von eben diesen drei Sachen. Also zum Beispiel das, was ich gerade erzählt habe mit dem Mike Mentzer-Prinzip. Da war halt die Intensität hoch, das Volumen war niedrig und die Frequenz war normal. Also da wurde halt einfach damit gespielt. Und beim Hatfield-Training, da war zum Beispiel das Volumen extrem hoch. Die Intensität war normal und die Frequenz, würde ich sagen, war auch ein bisschen höher. Also bei diesen Systemen machen die auch nichts anderes, außer halt mit diesen drei Variablen zu spielen. Volumen, Intensität und Frequenz dann auch. Meistens aber kann man auch Frequenz ein bisschen rausnehmen und sagen, es geht hauptsächlich um Volumen und Intensität, wie man damit herumspielt. Das sind eigentlich so die zwei Hebel. Also Volumen, wie viel mache ich? Also wie viele Sätze, wie viel Wiederholungen und wie oft mache ich das pro Woche, und halt Intensität, wie intensiv trainiere ich dann im Endeffekt. Und wenn man diese Sachen weiß, wenn man die richtig manipulieren kann, dann habe ich das perfekte Trainingskonzept, und auch ganz, ganz wichtig, wie ich die auf mich anpassen kann. Weil genauso wie bei der Ernährung ist Training sehr, sehr individuell. Und es gibt manche Leute, die vertragen sehr, sehr viel Volumen, manche vertragen sehr, sehr wenig Volumen. Zum Beispiel, ich habe gemerkt, ich vertrage sehr, sehr viel Frequenz mit einem sehr, sehr geringen Volumen. Also da mache ich so den besten Progress. Am besten wäre es für mich, wenn ich zum Beispiel 6-mal ins Training gehe, bisschen kürzere Einheiten, zum Beispiel auf Bali hier merke ich das, habe es in meiner Instagram-Story geteilt, dass ich hier in Deutschland trainiere ich ja 4-mal, also Oberkörper, Unterkörper, mache es 4-mal, weil ich halt auch viel irgendwie Fußball spielen gehe oder was anderes mache. Und hier auf Bali ist es so, vor allem Tagesablauf, weil ich auch so wenig mich sonst bewege, weil hier fährt man halt alles mit dem Roller. Also hier gibt es auch keine richtigen Gehwege und so, man läuft hier einfach gar nichts. Da tut es mir gut, wenn ich jeden Tag ein bisschen Sport mache. Und deswegen habe ich gesagt, ich trainiere 6-mal, das passt zu meinem Tagesablauf, das tut mir so körperlich gut. Und da merke ich auch so, ich regeneriere viel, viel besser. Oder jetzt nicht viel, viel besser, aber ich regeneriere deutlich besser, wenn ich diese 4 Einheiten auf 6 aufsplitte. Ich mache es jetzt aktuell trotzdem im Alltag nicht so, weil ganz ehrlich, bei mir passiert eh nicht mehr viel. Also Genetik ist so gut wie ausgereizt. Und da ist mir das dann nicht so wichtig, dass ich meinen Alltag umkrempel, nur um jetzt noch ein paar Prozent rauszuholen. So, die kriege ich auch noch so, die letzten paar Prozent, mit ein bisschen mehr Geduld und mit meinem 4 Trainingseinheiten aktuell pro Woche. Aber das ist zum Beispiel was ich für mich herausgefunden habe. Ich funktioniere relativ gut auf einer hohen Frequenz, aber mit einem dafür ein bisschen geringeren Volumen. Also wenn ich mein Volumen ein bisschen aufsplitte, funktioniert für mich ein bisschen besser. Jeder ist da unterschiedlich, und ich bin auch generell jemand, der nicht so extrem viel Volumen verträgt. Dafür vertrage ich eine sehr hohe Intensität, wenn sie nicht zu lang ist. Das muss man für sich mit der Zeit rausfinden. Aber in der Regel sind wir jetzt auch nicht so ultra verschieden. Das heißt, generelle Mechanismen über Volumen und Intensität funktionieren für die meisten. Also die wenigsten werden sich jedes Training komplett ans Muskelversagen bei jeder Übung bringen können und dann gut regenerieren können. Sowas zum Beispiel. Das klappt bei manchen, aber bei 95% der Menschen funktioniert das nicht. Und die wenigsten werden auch ultra viel Volumen machen können, also extrem, extrem, extrem viel. So, also es gibt schon Gemeinsamkeiten, aber es gibt auch individuelle Unterschiede. Und das ist halt das, was ich denke, was in Bezug aufs Training, was ich sehr, sehr früh gerne gewusst hätte. Das ist einfach, dass ich nicht so ich muss nicht nach dem magischen Trainingskonzept suchen, weil da habe ich echt sau viel rumprobiert und dann immer Übungen hin und her getauscht und Im Endeffekt ist das alles gar nicht wichtig, sondern die Grundprinzipien gelten: Volumen, Intensität, Frequenz und was ich jetzt vielleicht hier noch gar nicht mit reingebracht habe, ist halt die Progression. Mir hätte früher klar sein müssen, hey, du musst einfach stärker werden oder auf irgendeine Art und Weise Progress machen, aber meiner Meinung nach ist stärker werden die beste Art, Progress zu machen, weil man kann zum Beispiel auch mehr Volumen machen oder die Time Under Tension erhöhen, aber das sind alles Sachen, wo wir dann irgendwann an Grenzen stoßen. Also ich kann dann irgendwann nicht mehr Volumen machen. So, und über die Kraftsteigerung, da haben wir einfach die größte Perspektive in die Zukunft, dass wir das immer und immer und immer weiter erhöhen können. Und ich denke, wenn ich das gewusst hätte, so, es gibt kein magisches Trainingskonzept, mach ordentliches Volumen, richtige Intensität und das alles mit der richtigen Frequenz und dann Übungsauswahl, bleib einfach bei den gleichen Übungen erstmal für eine Zeit und steigere dich da. Wenn ich das so richtig früh gewusst hätte, da hätte ich mir, glaube ich, viel Stress erspart. Aber wie gesagt, das ist eine Frage, die könnte ich, glaube ich, 10-mal beantworten, weil es da ganz, ganz viele Sachen gibt. Aber das war so das, was mir als erstes so in den Kopf gekommen ist. Nächste und vorletzte Frage für heute. Wie gestaltet man ein sinnvolles Warm-up, Klammern, Unterkörper, Oberkörper? Also ich denke, in der Frage war das so gemeint, so gesplittet. Also einmal für den Unterkörper, einmal für den Oberkörper. Also Warm-up fürs Krafttraining. Wir reden jetzt wirklich nur übers Krafttraining. Ich sehe so oft, sei es auf Social Media oder auch im Gym, Leute mit ultralangen Warm-ups. Und ich habe das ganz früher auch gemacht. Also ich habe mich teilweise wirklich 20 Minuten auf ein Training vorbereitet mit Black Roll und allem Zeug. Und im Endeffekt gibt es gar keine richtige Evidenz dafür, dass es uns irgendwie eine Leistungssteigerung gibt oder auch eine Verletzungsprävention. Und ich habe immer das Gefühl, dass viele Leute, die machen sehr, sehr lange Warm-ups, aber die wissen eigentlich gar nicht, was sie eigentlich gerade damit erreichen wollen. Die machen das dann entweder nach, machen es irgendwie fürs Gewissen oder die, ja, oder keine Ahnung, oder einfach nur so, um einen Haken zu machen. Also ist ja auch im Endeffekt fürs Gewissen. Aber man muss sich auch mal die Frage stellen, okay, was ist jetzt gerade mein Ziel mit dem Warm-up? Was will ich erreichen? Will ich mich mental auf die Übung vorbereiten? Will ich eine Verletzungsprävention? Will ich meinen Puls hochbringen? Will ich mein Gewebe erwärmen? Also man muss sich ja fragen, okay, was ist denn jetzt mein Ziel? Und sowas wie Mobility und so weiter, das hat eine Daseinsberechtigung außerhalb von einem Warm-up. Weil wenn ihr beweglicher sein wollt, dann braucht ihr das nicht vorm Training anfangen, weil ihr werdet jetzt nicht von einmal dehnen beweglicher. Ihr könnt natürlich die Muskulatur aufmachen und den Bewegungsradius aufmachen, um euch mehr zu bewegen. Aber ganz ehrlich, da reichen in der Regel auch ein paar Aufwärmsätze. Also wenn ihr eine gute Beweglichkeit habt, dann reicht für eine Übung, reichen ordentliche Aufwärmsätze, um euch in die Range of Motion, also den Bewegungsradius, zu bringen, den ihr dann beim Startgewicht braucht. Ich finde, ein Warm-up sollte zielgerichtet sein und halt das Training nicht negativ beeinflussen. Das sollte unser Ziel sein, weil wir wollen uns aufwärmen fürs Training, wir wollen nicht ewig Zeit verschwenden und wir wollen das machen, was wir machen müssen, aber nicht mehr. Wir wollen halt effizient sein und ganz wichtig, wir wollen das Training nicht negativ beeinflussen. Und da ist halt auch ein zu langes Warm-up, das kann das Training auf zwei Arten und Weisen negativ beeinflussen. Nummer eins, es kann sein, dass es zu einer größeren Hürde führt. Wenn ich zum Beispiel weiß, oh, wenn ich Unterkörpertraining habe, dann habe ich immer dieses 20, 30 Minuten Warm-up und dann sind die Einheiten allgemein länger. Und dann kann es sein, dass man an Tagen, wo man vielleicht nicht so motiviert ist, gar nicht erst ins Gym geht, ergo weniger Fortschritte macht. Es kann aber auch sein, dass ich so ein langes Warm-up habe, dass es meine Leistungsfähigkeit beeinträchtigt, weil ich mich schon auspower, also schon die erste Belastung habe, die ich aber eigentlich gar nicht will. Also ich habe vielleicht eine kardiovaskuläre Belastung beim Warm-up oder an bestimmten Muskelgruppen, die ich aber eigentlich gerade an dem Tag gar nicht trainieren will. So, ich will meine Beine trainieren und mache irgendwie, keine Ahnung, auf der Black Roll ein Warm-up und dann bin ich so generell von der Körperspannung schon mal so ein bisschen tired, weil ich es ultra lang mache und dann mache ich noch das und das und das. Dann ist es ja nicht zielführend. So, ich will ja eigentlich maximal frisch in das Training reingehen. Und deswegen kann zu langes Warm-up sogar meiner Meinung nach kontraproduktiv sein. Und das Warm-up, weil wir deshalb halt kurz und knackig gestalten, aber so, dass es uns auch aufs Training vorbereitet. Ich gebe euch jetzt einfach mal das Warm-up, was ich im Membership und auch in der Coaching-App, ist ja die gleiche App, drin habe, was man auch auswählen kann und was man durchführen kann. Und das ist eigentlich super simpel und das nutze ich auch selber für mich fürs Gym. Nummer 1 ist immer eine Gewebeerwärmung. Das heißt, wir machen 5 bis 10 Minuten Cardio, weil eben ein warmes Gewebe mehr Leistung verursachen kann. Warmes Gewebe heißt einfach, ihr wollt klassisch eure Muskulatur durchbluten. Und hier könnt ihr an Unterkörpertagen könnt ihr irgendwie aufs Fahrrad gehen oder viele gehen auf den Stairmaster. Man kann auch, ich gehe immer gerne aufs Laufband, joggen ein bisschen. Dann könnte man theoretisch am Oberkörpertag sagen, zusätzlich gehe ich 2-3 Minuten noch auf ein Rudergerät. Das mache ich manchmal ganz gern. Aber manchmal, ganz ehrlich, jogge ich auch einfach nur ein bisschen, auch am Oberkörpertag. Also schaut einfach, dass ihr euer Gewebe warm kriegt. Jetzt hier in Bali zum Beispiel mache ich das nicht. Da komme ich mit, keine Ahnung, mit was für einer Körpertemperatur, aber da komme ich am Peak meiner normalen Körpertemperatur hier schon an, weil es halt so warm draußen ist, da brauche ich keine Gewebeerwärmung mehr. Also da ist mein Gewebe gut durchblutet, es ist warm. Natürlich könnte ich noch ein bisschen was machen in spezifischen Muskelgruppen. Also ich könnte zum Beispiel die Beine noch mal ein bisschen mehr durchbluten, aber das mache ich dann mit den Aufwärmsätzen schon genug. Also hier muss man auch nicht zu kompliziert denken. Und gerade auch, wenn man das Gefühl hat im Training, so okay, das ist alles super durchblutet, das reicht dann schon. Also schaut einfach gerade bei uns in Deutschland so und so, da ist ja oft ein bisschen kälter, dass ihr euer Gewebe ein bisschen warm kriegt. 5 bis 10 Minuten Cardio reicht in der Regel. Dann als zweites ein ganz kurzes, simples Mobility Warm-up. Ich kann euch jetzt natürlich das nicht erklären, was da in der App ist, weil das sind Videos, aber es sind im Endeffekt 3 simple dynamische Stretches, jeweils für den Unterkörper und für den Oberkörper. Also da könnt ihr einfach zum Beispiel für den Oberkörper sowas machen wie Armkreisen, ja, also sowas Simples, wo ihr einfach ein bisschen dynamisches Warm-up habt, so ein bisschen Stretching, aber halt kein statisches, sondern dynamisches Stretching. Und das gleiche für den Unterkörper, ein bisschen die Hüfte aufmachen, das reicht schon. Da müsst ihr jetzt kein Hexenwerk draus machen. Das ist aber optional, das könnt ihr auch weglassen, ganz ehrlich. Beim Unterkörper zum Beispiel lasse ich es die meiste Zeit weg, weil ich es für die Übungen, die ich mache, nicht brauche. Also ich brauche da gar nicht so eine Mobility, weil ich zum Beispiel jetzt gerade keine Kniebeugen oder sonstiges mache, wo ich diese extreme Mobility auch in der Hüfte brauche. Und dann kann man das auch weglassen. Beim Oberkörper mache ich ein bisschen diese 3 Armschwingübungen in der Regel und das reicht dann auch. Und dann geht es auch schon in die Aufwärmsätze. Und da würde ich euch empfehlen, dass ihr bei der ersten Übung der jeweiligen Muskelgruppe 3 bis 5 Sätze euch ans Gewicht herantastet. Wieso bei der ersten Übung? Weil wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Oberkörpertraining habt und die erste Übung ist zum Beispiel ein Latzug und ihr macht euch für einen Latzug warm, und dann habt ihr vielleicht eine Brustübung und dann danach habt ihr vielleicht eine Ruderübung. Ihr habt ja mit dem Latzug, wenn ihr den dann auch trainiert habt, dann ist euer Rücken warm, der ist aufgewärmt. Natürlich ist die Bewegung, also eine Ruderbewegung, eine andere, eine horizontale Bewegung, als jetzt eine vertikale von oben. Aber das, was ihr dann machen könnt, wenn ihr das Gefühl habt, ah, ich bin jetzt beim Rudern noch nicht so warm, dann macht einen Satz oder vielleicht einen zweiten, tastet euch auch nochmal ans Gewicht dran. Aber ihr müsst jetzt nicht für einen Latzug 3 bis 5 Sätze machen, dann nochmal fürs Rudern. Das ist nicht notwendig. Und das werdet ihr auch merken, dass ihr dadurch, wenn ihr das mal macht oder nicht macht, dass ihr keine unterschiedliche Leistung habt. Also wie gesagt, fürs Muskelgefühl, wenn ihr sagt, ah, ich mache noch vielleicht noch einen Satz Rudern, so einen mittelschweren, so, also zu die Hälfte von meinem Gewicht vielleicht oder 70%, um so in die Übung reinzukommen, okay. Aber ganz ehrlich, wenn ihr viel Erfahrung habt, in der Regel werdet ihr das nicht unbedingt brauchen. Und dann macht ihr eben, wie gesagt, für immer die erste Übung der jeweiligen Muskelgruppe, macht ihr 3 bis 5 Sätze, da tastet ihr euch ans Gewicht ran. Also zum Beispiel, ihr fangt an mit 50%, dann macht ihr 70%, dann macht ihr 90% und dann könntet ihr schon den Arbeitssatz machen. Und hier geht es auch wirklich darum, den Muskel auf das Gewicht vorzubereiten und das reicht dann auch in der Regel vollkommen aus. Und das ist ein ganz, ganz simples Warm-up. Wenn ihr das korrekt macht, dann solltet ihr von dem Zeitpunkt, ab dem ihr ins Gym lauft und aus der Umkleide rauskommt, ab dem Zeitpunkt, bis ihr den ersten schweren Satz macht, 15 bis maximal 20 Minuten brauchen, weil ihr, sagen wir mal, ihr würdet wirklich 10 Minuten Cardio machen, dann dauert das Mobility nochmal vielleicht 2 oder 3 Minuten und dann die Arbeitssätze, da macht ihr auch vielleicht nur eine Minute Pause, weil da müsst ihr jetzt keine 3 Minuten Pausen machen, da macht ihr 3 Sätze, so, dann habt ihr das auch in 5 Minuten fertig und dann geht's los. Also ihr solltet eigentlich, selbst wenn ihr euch wie jetzt wirklich aufwendig aufwärmt, das sollte reichen, so 15 bis 20 Minuten maximal, aber ich sage euch, in der Regel werdet ihr eher schnell sein. 5 Minuten Gewebeerwärmung, vielleicht Mobility. Manchmal mache ich das auch schon während den Aufwärmsätzen und dann that's it. Also ein Krafttraining kann man eigentlich nach 5 bis 7 bis maximal 10 Minuten starten und nicht 20, 30 Minuten Blackroll und hier und das. Das kann man machen, wenn man da Lust drauf hat und auch die Zeit hat, aber meiner Meinung nach machen das viele nicht, weil sie irgendwie daran Spaß haben oder sonstiges, sondern weil sie das Gefühl haben, sie müssen das machen, da ist irgendwie eine Verletzungsprävention dahinter oder mehr Leistung, aber dem ist nicht so. Wenn ihr das Gefühl habt, euch hilft es und ihr könnt mehr Leistung damit generieren, dann auf jeden Fall macht es weiter. Aber in der Regel, wenn ihr mal so ein kürzeres Warm-up ausprobiert, werdet ihr merken, dass da kein großer Unterschied da ist. Mini-Frage, die ich jetzt wahrscheinlich in 30 Sekunden beantworten werde. Welche Sportarten verfolgst du im Fernsehen? Natürlich nur Bodybuilding. Nee, Spaß. Also ich habe schon oft gesagt, ich habe es früher mal angeschaut, aber die ich aktuell einfach, ich kann es nicht verstehen. Ich finde es okay, wenn es andere anschauen, weil die Sportarten, die ich anschaue, die verstehen auch nicht viele und wir müssen nicht alle das Gleiche mögen. Aber ich würde jetzt zum Beispiel, niemals Bodybuilding anschauen. Finde ich relativ langweilig. Wie gesagt, die meisten würden wahrscheinlich das, was ich anschaue, auch langweilig finden. Das Einzige, was ich Sportarten tatsächlich auch so verfolge, Fußball, das verfolge ich extremst. Also schaue ich wirklich sehr, sehr viel. Und dann würde ich sagen, dass ich eigentlich nur noch so Sachen wie Leichtathletik, WM und Olympia finde ich Turnen richtig geil. Aber Olympia schaue ich generell sehr, sehr gerne an. Also Olympiade finde ich generell immer unterhaltsam. WM würde ich auch sagen, dass ich, wie gesagt, Leichtathletik schon auch sehr gerne anschaue. Also Leichtathletik finde ich auch ganz cool, aber gerade so Wintersport-WM oder so, das schaue ich eigentlich gar nicht an. Also relativ wenig. Ich habe eine Zeit lang mal ein bisschen American Football angeschaut und auch mal ein bisschen Basketball, aber ich bin euch ehrlich, also Fußball nimmt so viel Platz ein, das kann wahrscheinlich jeder bezeugen, der das entweder selber anschaut oder jemanden kennt, der das anschaut, weil das so oft kommt und wenn man da sozusagen mitkommen will, was da alles abgeht, dann hat man gar keine Zeit, noch einen anderen Sport zu schauen. Das ist so das Gute, also für mich ist es gut, für die Leute, die das vielleicht irgendwie beim Partner hassen oder keine Ahnung oder beim Familienmitglied, ist es ein bisschen schlecht, weil wirklich mittlerweile fast jeden Tag was kommt, aber deswegen hätte ich gar keine Zeit, irgendwie noch einen anderen Sport zu schauen, weil sonst kommt man irgendwie nicht mit und das ist halt der größte Sport der Welt, deswegen kommt der halt auch relativ oft und deswegen schaue ich aktuell gar nichts anderes. Auch in der Vergangenheit würde ich sagen, das Einzige, was ich eine Zeit lang mal geschaut habe, ist American Football, aber das habe ich auch wirklich nur kurz gemacht. So. Also deswegen, wie gesagt, eine sehr, sehr kurze Frage und das war es auch fürs heutige Q&A. Ich habe gar keine Ahnung aktuell, wie lang es geworden ist, weil ich mit meinem Anclip DJI-Mic aufgenommen habe und hier keine Zeit habe. Das sehe ich erst später, deswegen weiß ich nicht jetzt, wie lang es geworden ist. Ihr wisst schon lange, seitdem ihr die Folge hört. Deswegen, egal wie lang es geworden ist, ob zu lang oder zu kurz, ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Ich hoffe, ihr konntet wie immer was mitnehmen. Nochmal sorry, dass die Folge jetzt, ich habe es glaube ich am Anfang gar nicht gesagt, dass die Folge jetzt zu spät rausgekommen ist. Dafür kommt die nächsten Tage bald die nächste. Am Sonntag kommt dann schon die nächste. Und wie immer, Augen offen halten in der Instagram-Story für den Fragesticker, dann kommen dann die Fragen, wie immer, könnt ihr da stellen. Und dann würde ich sagen, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.